Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des geschätzten Strukturvertriebs, sehr geehrte Makler und Finanzvertrieb-Insider. Wir haben heute wieder mal einen brutalen Brecher-Gast bei uns im Podcast. Legendärer Status, 12 Jahre Strukturvertrieb. Aber nicht nur irgendein Strukturvertrieb, sondern einer, in dem die Menschen tatsächlich glauben, Makler zu sein. Und sind sie ja gewissermaßen auch. Mit ein paar kleinen Unterschieden zu einem echten freien Makler. Wir werden heute über Strukturvertrieb sprechen, über Unternehmertum, über Vertriebsaufbau und über sehr, sehr viele Dinge, die in den letzten 10 oder 12 Jahren passiert sind. Aber vorher möchte ich ihn einmal hier herzlich willkommen heißen. Marcel, schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für deine Einladung und ja, ich freue mich sehr auf den Inhalt heute.
Ja, ich auch. Starten wir am besten direkt mal mit einer kurzen Vorstellung. Für jeden, der dich noch nicht kennt, gib uns mal ein bisschen Feeling dafür, mit wem wir hier gerade sprechen.
Ja, dann erstmal auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Hoppe, bin seit 2011 im Finanzvertrieb tätig, bis 2023 in einem strukturierten Vertrieb. Kleiner Vertrieb, nicht einer von den ganz Großen, aber einer von denen, wo es sich so angefühlt hat, dass man bei den Großen mitspielen möchte. Und freue mich sehr darauf, hier sein zu dürfen und mich mit dir auszutauschen.
Okay, Marcel, möchtest du vielleicht sagen, in welchem Vertrieb du warst oder soll das jetzt erstmal...
Ja, die Vika AG in Oldenburg ist eben so klein, dass er jetzt im Prinzip nicht in der ganzen Finanzbranche bekannt ist. Der ein oder andere hatte vielleicht mal Berührungspunkte dazu, ist auch irgendwann mal aus ehemaligen, glaube ich, Tekes-Partnern entstanden, bedeutet... Die Parallelen zu anderen großen Strukturvertrieben, zur Tekes, zur Teles, zur Taurus ist bestimmt gegeben, weil einfach ein ähnlicher Aufbau, eine ähnliche Struktur, meiner Erfahrung nach einfach eine ähnliche Herangehensweise dahinter steckt.
Okay, ja, über die genauen Details werden wir vielleicht später nochmal sprechen. Ich würde jetzt gerne erstmal am Anfang der Story anfangen, weil du bist ja jetzt noch ein recht junger Mann und seit 12 Jahren im Strukturvertrieb. Ist es so die erste Tätigkeit, die du angegangen bist oder wie schaut es da bei dir aus?
Also ich habe 2006 angefangen mit einer Ausbildung zum Betriebswirt, hieß das damals. Das war eine kombinierte Ausbildung zum Industriekaufmann mit einem BWL-Studium obendrauf, aber direkt unter der Woche in der Tätigkeit miteinander verbunden. Heißt, ich habe früher in Duderstadt bei der Firma Otto Bock, ist Weltmarktführer im Bereich Prothetik, also großes Industrieunternehmen, mal angefangen, habe da meine ersten 6 Jahre Erfahrung gesammelt, Ausbildung abgeschlossen, Bachelorstudium abgeschlossen, Masterstudium obendrauf gesattelt und war zum Schluss im internationalen Produktmanagement tätig. Also eigentlich voll in Brot und Lohn angekommen und habe dann aber gemerkt, Angestelltenverhältnis versus Selbstständigkeit. Ich hatte einen ganz tollen Dozenten an der Uni, der zu mir gesagt hat, Mensch, du kannst eigentlich präsentieren, Rhetorik, Didaktik. Guck doch mal, ob du vielleicht beruflich einen Bereich findest, wo das alles zusammenläuft und deine Stärken vielleicht noch anders gewertschätzt werden. Mhm. Und da ist natürlich im Angestelltenverhältnis das Ganze limitiert. Und so kamen dann meine ersten Berührungspunkte auch in die Finanzbranche rein zustande.
Hast du dann selbst nach solchen Möglichkeiten gesucht? Also hast du dich bei unterschiedlichen Finanzvertrieben beworben? Oder ist das eher der klassische Weg, dass du zufällig über einen Verwandten, Bekannten, was weiß ich, was gestolpert bist, der gesagt hat, hey, komm mal mit, wir haben hier ein Seminar, schau dir das mal an.
Ja, es war tatsächlich ganz klassisch, wie man es häufig aus Vertrieben kennt. Bin 2008 schon, kurz nach Abschluss meiner Ausbildung, bin ich erstmal Kunde geworden. Tatsächlich auch bei der Vika AG, wo ich später gelandet bin. Das hatte ich aber gar nicht mehr parat. Das hatte ich nicht mehr im Hinterkopf. Ein alter Schulfreund von mir, mit dem ich zusammen Abitur gemacht hatte, frisch da reingeschlittert und sagte, Mensch, bist mit der Ausbildung fertig? Hast du dich schon mal um Berufsunfähigkeit, um Altersvorsorge, hast du dich darum gekümmert? Hatte ich noch nicht. Der kam dann mit seiner Führungskraft zu mir nach Hause. Ich war total aufgeschlossen. Also eigentlich ein Wunschkunde, den man haben möchte, weil ich tatsächlich auch direkt im zweiten Termin für mich schon mal Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Haftpflicht, die wichtigsten Themen auf den Weg gebracht habe. Das war 2008 der erste Berührungspunkt, dann hatte ich das aber ad acta gelegt. Das war rein aus einer Kundenperspektive. Und dann ging das so ab 2010 ging das langsam los, dass die ja anscheinend mehrere Leute in meinem Umfeld gesehen haben, hey, der ist ganz gut unterwegs und auch ein bisschen auf Social Media unterwegs. Und dann kamen ganz unterschiedliche Anfragen. Also von einer damals noch HMI zum Übergang zur Ergo Pro war tatsächlich mein erster Berührungspunkt über die Jugendfeuerwehr jemanden kennengelernt, gesagt, Mensch, komm mal ins Büro. Und dann habe ich in Göttingen in einem Ergo-Büro gesessen. Fand das super spannend, weil es war mein erster Berührungspunkt, wo ich dann vertrieblich darüber nachgedacht habe. Dachte, boah, großer, starker Name, große Marke dahinter. Da könnte man vielleicht was draus entwickeln. Das war der Punkt, wo ich mich am ersten Mal dann mit der Branche beruflich auseinandergesetzt habe. Es war Zufall, dass kurz danach eine andere Freundin von der DBK auf mich zukam. Die haben in Göttingen einen neuen Geschäftsstellenleiter gesucht und hatten wohl auch das Anforderungsprofil, gut wäre mit Berufserfahrung, mit Studium, dass der vielleicht auch ein Büro leiten könnte. Kam mir sicherlich so mein kaufmännischer Background das Studium zugute. Dann habe ich aber schon gemerkt, okay, das geht Richtung Ausschließlichkeit. Ich habe eben einen Ansprechpartner, einen Produktgeber, muss mich in dieser einen Produktlandschaft zurechtfinden. Und dann war es trotzdem, ohne dass ich aktiv danach gesucht habe, war die WIKA AG schon, dadurch, dass ich da Kunde war, seit 2008 so ein bisschen auf dem Schirm, dass ein anderer alter Schulfreund, mit dem ich zusammen in der Oberstufe bis zum Abitur unterwegs war, ja eigentlich so einmal im Jahr angeklopft hat, komm doch mal nach Kassel, guck dir mal an, was wir hier machen. Und dann ist es ja manchmal, dass das so zusammenpasst. Der hatte bei Facebook dann gerade sein neues Foto online gestellt mit seinem ersten Porsche 911er. Und ja, dann ist ja so, dass man anfängt, also das ist so ein bisschen vielleicht auch diese typische Neidgesellschaft, wo ich dann auch erstmal mit drin war und dachte, das gibt's nicht. Ich bin hier schon 6 Jahre beruflich erfolgreich unterwegs und bin davon so weit entfernt wie die Jungfrau vom Kinde. Was macht der anders, dass der mit einem Porsche 911 unterwegs bin? Ich hatte eigentlich das bessere Abitur, da kann irgendwas nicht stimmen. Und so habe ich angefangen, mir das anzugucken. Bin 2010, 2011 immer schon mal nach Kassel gefahren. Da war aber nie der richtige Zeitpunkt. Das hat irgendwie noch nicht gepasst. Ich hatte im alten Unternehmen eine Bindungsfrist, auch für das Studium, sonst hätte ich Studiengebühren zurückbezahlen müssen. Und dann hat irgendwie das Timing gepasst, dass ich das Gefühl hatte, hier im Unternehmen komme ich nicht weiter. Dieses Bild war plötzlich drin, er mit seinem Porsche 911, wo ich 2 Jahre lang gesagt habe, ah nee, das ist nichts für mich. Dann hat der sich da wieder gemeldet. Als ich gerade mit der Ergo, mit der DBK unterwegs war, sagte er, Mensch, guck dir an, was wir machen, wir sind Makler, du hast freien Zugriff auf den ganzen Markt, auf alle Produkte. Das hat mich also viel, viel mehr angesprochen. Und dann hat er halt das i-Tüpfelchen gesetzt und gesagt, du, wir planen ein Büro in Göttingen, wir wollen in Göttingen endlich ein Büro aufmachen, du wärst doch der Richtige, damit reingehen, damit reinwachsen. Ja, und dann haben einfach so viele Dinge gut zusammengepasst, dass ich beim alten Arbeitgeber sofort offen gesagt habe, ich würde gerne kündigen, würde mich selbstständig machen. Die sind super fair mit mir umgegangen, haben eine gute Lösung gefunden, auch die Studiengebühren dann anteilig zurückzuzahlen. Das lief wirklich sehr, sehr gut und so hat es mir den Weg geebnet, dass die mir zum Abschied gesagt haben, hey, pass auf, wenn im ersten Jahr der Selbstständigkeit irgendwas schief geht, du hast hier einen sicheren Arbeitsplatz, kannst gerne zurückkommen, wenn es irgendwie über das erste Jahr nicht passen sollte. Das war so die letzte, wo man so Angst davor hat, selbstständig machen, das alles aufgeben, das feste Gehalt. Dann hat es Sicherheitsgefühl hergegeben zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig und ziehe das durch.
Es ist schön, dass Arbeitgeber manchmal so mit Arbeitnehmern umgehen.
Total. Ich habe da heute noch ein gutes Verhältnis hin, kenne da viele gute Mitarbeiter, die da nach wie vor glücklich sind. Da war mal so das Sprichwort, wenn du da einmal Fuß gefasst hast, dann bleibst du eigentlich auch bis zur Rente. Das machen auch ganz viele so, deswegen freue ich mich, dass viele andere Kollegen da super glücklich sind in dem Unternehmen und ich da heute einfach noch eine gute Beziehung zu haben.
Habe ich das richtig verstanden, dass du bei der WIKA tatsächlich auch deinen Start im Strukturvertrieb hattest? Du hast dir vorher mal die Ergo und die DBK, glaube ich.
Ich war bei der Ergo war ich auf so einem Starter-Seminar, das kennt vielleicht der ein oder andere, wo du dann auf dem Wochenende ins Hotel, eingeladen hast, eine Kostenbeteiligung, ich weiß nicht mehr, 50, 100 Euro, irgendwie mal natürlich Essen, Trinken, alles mit drin war. Da muss ich sagen, das hat mich als erstes angezündet, dass ich gemerkt habe, hey, das könnte ich mal nebenbei mir angucken, habe ich dann auch gemacht, habe also nebenberuflich reingeschnuppert. Ich weiß nicht mehr genau, weil es war gerade der Übergang zwischen HMI zu Ergo Pro. Deswegen bin ich nicht mehr ganz sicher, wie das ausformuliert war, so diese erste Testphase. Guckst dir mal nebenberuflich an, wenn es passt, ist super, wenn nicht, dann nicht. Bedeutet, das war jetzt noch nicht so unterwegs, dass ich da in irgendeinem schlimmen Handelsvertretervertrag gefangen gewesen wäre, sondern es war wirklich mehr ein Reinschnuppern und während dieses Reinschnupperns kam dann schon der Kontakt Richtung WIKA zustande.
Okay, also man kann sagen, das war dein erster tatsächlicher Schritt in die Selbstständigkeit im Strukturvertrieb. Ja. Das war die WIKA und da hast
ganz
du jetzt die letzten 12 Jahre verbracht.
Ganz genau.
Okay, und was war denn so der Grund, wo du gesagt hast, hey, ich starte da jetzt in die Branche? Weil wenn ich jetzt so Ergo und DBK höre, oder so, das sind ja klassische Versicherungsstrukturvertriebe, da geht es ja wirklich ausschließlich um Versicherungsverkauf, zumindest ist mir das so bekannt.
Ja.
WIKA, die Abkürzung ist ja Wirtschaftskanzlei.
Ja.
So, haben die auch offen dir gesagt, hey, bei uns geht es um Versicherungsverkauf oder geht es da um ganz, ganz andere Dinge? Weil ich frage deshalb bewusst nach diesem Punkt, weil ich kenne ganz, ganz viele Strukturvertriebler, die in den Strukturvertrieb einsteigen, weil ihnen die Vision davon erzählt wird, dass sie Investmentberatung machen, dass sie dem Kunden, ich weiß nicht, zu Kapitalanlage, Immobilien verhelfen, an seiner finanziellen Freiheit arbeiten, was natürlich alles irgendwo in einem gewissen Rahmen auch stimmt.
Ja.
Aber ich habe heute auch ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht und ganz viele Menschen getroffen, die gesagt haben, am Anfang wusste ich gar nicht, dass es überwiegend darum geht, Versicherungen zu verkaufen.
Ja.
So, und okay, du hast jetzt eine dritte Schicht, du hast eine Flex, wo, sage ich mal, irgendwie Fonds drin sind oder ETFs oder wie auch immer, und dann ist das Depot im Versicherungsmantel oder so, aber am Ende ist das immer noch eine Versicherung, weißt du?
Ja.
So, war dir das, wie war das bei der Vika?
Ja.
War das auch, ging es um Versicherungen? Ja. Wusstest du das oder war da die Vision von Investmentmakler oder wie war das?
Also die Vika war sehr fair, sehr ehrlich, sehr transparent. Sie hatten gleich angeboten, du, wir haben eine Jahresabschlussveranstaltung, die war damals im Parkhotel in Bremen. Wenn du möchtest, komm damit hin. Guck dir alles an, lern da alle Leute kennen. Und das war natürlich der perfekte Aufschlag, um einen jungen Mann, der gerade hungrig ist auf mehr, hungrig ist auf Selbstständigkeit, auch in die richtige Richtung anzuzünden. Bedeutet, ich bin da hingekommen, alle im Smoking, alle sehr schick. Wirklich so eine große, klassische Veranstaltung, wie man sie vielleicht früher, gerade in der Zeit, häufiger gesehen hat. Und dann mit Ehrungen der Besten. Also wer war der beste Verkäufer im Jahr? Wer war der beste Verkäufer über irgendeine Sparte? Wer hatte die höchste monatliche Abrechnung? So, und dann weiß ich noch ganz, ganz schwammig, die höchste Abrechnung hatte ein ganz normaler, gefühlt normaler Vertriebspartner, der in dem Monat 35.000 Euro verdient hatte. Und das war für mich aus der Welt, aus der ich rauskam, mit einem normalen Angestelltengehalt, überhaupt nicht greifbar, wie jemand 35.000 Euro pro Monat verdienen konnte. Ja. Bedeutet, den habe ich mir später auch geschnappt, habe mit dem gesprochen. Der hat mir dann gleich gesagt, du, ich habe zwei Auszubildende, zwei Assistenten, hier noch zwei Angestellte, mit denen arbeite ich zusammen. Heißt, mir hat das relativ schnell gefallen, dass ich das Gefühl hatte, okay, da sind echte Unternehmer tätig, die eine Vision dahinter haben, die wissen, und das war die Kommunikation ab Tab 1, es geht um Finanzen, es geht um Versicherungen, perspektivisch soll es vielleicht irgendwann mal Richtung Immobilie gehen, soweit war man damals noch nicht, aber es waren Produkte, die mich angesprochen haben und es war immer wieder das klare Wording, du, wir sind freie, unabhängige Makler, wir haben Zugriff auf den ganzen Markt, du kannst also für dich in Göttingen das so aufbauen, wie du es für richtig empfindest. Mir hat das Wording gefallen, Wirtschaftskanzlei, fand ich ein starkes Wording. Ja. Dann sind es manchmal Kleinigkeiten. Das Logo hat mir gut gefallen, so ein starker Bulle, irgendwie, aber schnittig. Und mir hat die Kommunikation gefallen. Ich kam aus einem Familienunternehmen. Otto Bock ist zwar Weltmarktführer, ein Riesenunternehmen, ist aber ein inhabergeführtes Familienunternehmen gewesen, zu dem ich auch immer mal wieder guten Kontakt habe. Und hier war es genauso. Die Vika AG gehört zwei Brüdern, die das auch unter sich aufgeteilt haben. Wer ist mehr für den Betrieb, wer ist mehr für den Vertrieb zuständig. Aber ich hatte ab Tag 1 das Gefühl, das ist auch ein Familienunternehmen. Mhm. Die beiden Vorstände sind nahbar, pflegen einen guten Kontakt zu den Vertrieblern. Das hat mir gut gefallen und das war ab Tag 1 schon offen und transparent.
Ja, klingt auch ehrlich stark. Also wenn man, sage ich mal, jetzt neu in die Branche reinkommt und solche Labels wie Wirtschaftskanzlei hört oder gerade den Börsenbullen irgendwie als Logo sieht, wie du es auch gesagt hast, und dann vielleicht noch den einen oder anderen Kollegen kennenlernt, der auf der Bühne geehrt wird, weil er jetzt 35.000 Euro pro Monat verdient hat und der andere fährt da Porsche oder so. Das ist schon ein ziemlich sexy Bild, was da entsteht.
Ja.
Das machen auch viele Strukturvertriebe sehr, sehr gut. Ich schätze dich jetzt aber nicht so ein, dass es dir nur ums Geld ging oder nur um den Porsche oder nur um diese 35.000 Euro im Monat, sondern vielmehr wahrscheinlich um die Entwicklungschancen, die du dort gesehen hast, weil du da auch gesehen hast, das sind Persönlichkeiten, die wirklich was bewegen, oder?
Also der diese 35.000 Abrechnungen hatte, der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich kann es nur schätzen, vielleicht so 50, 55 Jahre alt.
Mhm.
Ich war 25 Jahre alt. Und für mich war jetzt nicht der maßgebliche Punkt, oh Gott, hier kann ich irgendwie schnell Geld oder schnell reich. Da war man eigentlich auch immer ganz transparent unterwegs und hat gesagt, das ist kein schnell reich System. Das hätte mich dann auch eher abgeschreckt. Das wäre was gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, dann hat es eher einen Fadenbeigeschmack. Muss man vielleicht mit dazu sagen, diese Zeit 2011, 2012 war eine Zeit, wo auch eine MEG in Kassel sehr präsent gewesen ist. Und das war sozusagen das, was ich auch mit abgeprüft habe. Geht das in diese Richtung? Ist das eine windige Geschichte?
Ja.
Das war ganz spannend, weil so waren auch meine ersten dann eigenen Kundenkontakte, die immer so ein bisschen noch mit diesem Flair hatten abzuprüfen, oh Gott, hoffentlich geht das nicht in eine Richtung MEG, sondern ist das wirklich was anderes? Ist das klar, sauber davon abgegrenzt? Und so habe ich gesehen, wenn jemand, der 30 Jahre weiter als ich ist, in 30 Jahren eine unternehmerische Entwicklung hingelegt hat, die ihn dahin bringt, mit eigenen Angestellten, mit einem eigenen Büro, mit einem eigenen Unternehmen 35.000 Euro, da muss man ja über Umsatz reden, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, Umsatz zu erzielen, aber wo dann nachher auch die Gewinnspanne für denjenigen passt. Also sich diese unternehmerische Tätigkeit so entfaltet hat, dass sie sinnvoll für alle Seiten funktioniert, Das hat mich total angesprochen. Und so hatte ich eine erste Vision, dass ich dachte, Mensch, wenn ich in Göttingen mein eigenes Büro aufbaue, selber gestalten kann, so wie ich das möchte, habe aber oben drüber ein bisschen diesen schützenden Schirm der WIKA AG, dass das einfach eine gute Partnerschaft zusammen sein kann.
Hattest du das Gefühl, dass dann in der Anfangszeit der Strukturvertrieb noch ein bisschen anders war, als er heute ist?
Also damals war er ganz anders, als er heute ist, fand ich. Ja. Da wurde wirklich noch, das muss man schon sagen, ganz klassisch mit einer Potenzialliste gearbeitet, dass man auch geguckt hat, also taugst du überhaupt als Unternehmer? Die Herangehensweise war zu sagen, stell dir vor, du machst jetzt nicht die Wirtschaftskanzlei, sondern du machst deinen eigenen Friseursalon. Ja? Mhm. Hast einen geilen Friseursalon, eine coole Idee, hast ein cooles Produkt, jetzt machst du deine Eröffnungsveranstaltung und keiner kommt. Warum? Weil entweder falsche Lage oder du nicht der richtige Typ, hast keine Werbung gemacht. Ja, so hat man versucht, so ein bisschen sich heranzuhangeln und hat gesagt, stell dir vor, du machst deinen Friseurladen auf, wer würde denn da kommen? Wer sind die Ersten, die sich das angucken würden? Und ich hatte zu der Zeit, oder habe ich auch heute noch zum Glück, eine tolle Familie, ein tolles familiäres Umfeld, aber auch einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, zu denen ich auch guten Kontakt pflege. Und so konnte ich für mich relativ schnell die Frage beantworten, hey, selbst wenn ich jetzt einen Friseursalon aufmachen würde, ich würde denen sagen, wirklich ist ein cooler Laden, tut mir gefallen, kommt mal vorbei und guckt es euch an. Wenn euch der Haarschnitt nicht gefällt, mein Preis ist nicht in Ordnung, alles gut, dann, ne, dann respektiere ich das total. Ich würde mich freuen, wenn ihr es euch einmal anguckt. Wenn es hinterher nicht zu euch passt, ist das vollkommen in Ordnung. Und so habe ich es für mich dann auch auf die WIKA AG und auf mein Büro in Göttingen gemünzt, dass mir klar war, wenn ich das mache, gibt es definitiv Leute, die kommen würden, um sich das anzugucken. Die kommen aber nicht von alleine. Heißt, mir war ab Tag 1 klar, ich muss selber was machen. Potenzialliste gucken, wer kommt überhaupt in Frage, dass der sagt, Finanzen, Versicherung, naja, interessiere ich mich für, eher schwierig, das ist potenziell erstmal keiner, aber da gibt es sinnvolle Produkte für mich und die hatte ich relativ schnell, weil ich kannte viele junge Leute im Angestelltenverhältnis, wo ich das Gefühl hatte, denen geht's wie mir, die haben sich vorher nicht mit Finanzen und Versicherung beschäftigt, wenn sie es aber tun würden, sind sie wahrscheinlich aufgeschlossen dem gegenüber und so kam das bei mir relativ schnell ins Rollen.
Für mich klingt das nicht, als hätte sich da viel geändert, weil die meisten Strukturvertriebe arbeiten heute ja immer noch Potenziallisten, ja, und mit Netzwerklisten und sonst irgendwas. Ja. Das habe ich aber gar nicht gemeint. Ich meine so, ich habe mit ganz vielen Leuten schon gesprochen, also gerade wenn sie jetzt ein bisschen länger im Vertrieb waren, so wenn du jetzt 2-3 Jahre dort warst, da hast du recht wenig Haftung, recht wenig Erfahrung, die du mitgeben kannst. Aber wenn du jetzt 10, 12, 15, 20 Jahre dort warst, da hatten wir auch schon Leute hier im Podcast, dann hast du so die Entwicklung des Strukturvertriebes mit beobachtet und auch die Entwicklung des Marktes. So einige haben zum Beispiel gesagt, dass zur damaligen Zeit, 2003, 2004, 2005, 2010, dass es noch viel attraktiver und lukrativer war, im Strukturvertrieb zu starten, als Makler, weil du dort tatsächlich noch echten Support erhalten hast und wirklich strukturierte Systeme hattest, mit denen du arbeiten konntest. So, das Ganze hat sich ja jetzt ein bisschen anders entwickelt, da werden wir später auch noch dazu kommen, aber wie war da deine Erfahrung?
Da sprichst du einen Punkt an, der mich sehr trifft, weil das war wirklich mal der Punkt, warum ich dort angefangen habe. Ich hatte das Gefühl, dort eine sehr enge, sehr persönliche Betreuung zu haben. Das war für mich wichtig, weil ich wusste zwar, ich bin beruflich erfahren und in anderen Bereichen erfahren, aber im Bereich Finanzen und Versicherung noch nicht. Mhm. Heißt, ich brauche definitiv Unterstützung, Erfahrungsschatz aus dem anderen Bereich, eine zusätzliche Ausbildung. Heißt, ich habe dann schnell auch mein 34D, mein 34F gemacht, um wirklich auch das Fachwissen mir anzueignen. Aber das Wichtige war diese unternehmerische Begleitung. Die war wirklich ab Tag 1 da, dass Leute da waren, die dir gezeigt haben, wie baue ich ein Büro richtig auf? Wie baue ich eine Struktur richtig auf? Irgendwann kommt der erste eigene Angestellte, die erste Auszubildende, der erste Assistent, der erste Werkstudent. Und da war gerade in den ersten Jahren unglaublich viel Unterstützung da, dass man dort auch an die Hand genommen wurde. Und wir hatten unglaublich starken Support, dass wir ein gutes Backoffice hatten. Da waren Leute, da wusstest du, wenn du anrufst, die kümmern sich. Auch bei Vertragsangelegenheiten, Nachbearbeitung. Da hatten wir in den ersten Jahren sehr, sehr viel Support. Auch über einen Karriereplan gestaffelt. Wer kriegt wie viel Unterstützung an welcher Stelle? Auch immer wieder mit finanziellen Anreizen verbunden. Was denke ich wichtig ist, gerade wenn man sagt, ich gehe unternehmerisch in ein größeres Risiko, ein größeres Büro, mehr Mitarbeiter, also ein größerer Kostenblock. Dann ist natürlich auch schön, dass man weiß, hey, da ist eine Unterstützung, wenn das funktioniert. Wenn man es zum Laufen bringt, ist eine Unterstützung da. Und die war sozusagen in meinen ersten 50% meines Vertriebslebens unglaublich stark. Und das war einer der Gründe, warum ich jetzt am Ende den strukturierten Vertrieb auch verlassen habe, weil das über die Jahre immer weniger geworden ist, immer mehr zurückgefahren wurde. Zumindest meiner Erfahrung nach und in meiner persönlichen Konstellation ist das immer mehr weggeschrumpft. dass ich die Dinge selber übernommen und selber gemacht habe. Und da kommt ja auch dieser Stein ins Rollen, dann irgendwann zu sagen, ist das noch die richtige Partnerschaft für mich, wenn irgendwann so eine Disbalance zustande kommt, dass ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich Dinge mache, die vorher in der Vergangenheit mal der strukturierte Vertrieb für mich übernommen hat. Und wenn das wegbricht, ja, dann wird dieses Klopfen im Hinterkopf immer größer, geht das noch in die richtige Richtung.
Da werden wir später nochmal genauer drüber sprechen. Was ich jetzt ganz, ganz spannend finde, du sagtest, du hast eine unternehmerische Begleitung bekommen, eine unternehmerische Ausbildung, einen unternehmerischen Support. Ich persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass das, was als Unternehmertum im Strukturvertrieb verstanden wird, häufig eigentlich nur ein großes Vertriebsteam führen ist. Und das, was Unternehmertum draußen außerhalb des Strukturvertriebes ist, dort häufig gar nicht so wirklich vermittelt wird. Also du kennst es ja selbst, wenn du jetzt deine erste GmbH gründest, wenn du dich mit Buchhaltung auseinandersetzen musst, wenn du dich mit Mitarbeitern, Löhnen, Lohnkosten, Krankenkassenkosten auseinandersetzen musst. Das sind nochmal ganz, ganz andere Herausforderungen, die auf dich zukommen, die du ja so im Strukturvertrieb ja erstmal gar nicht hast. Ja. Weil du hast Leute, die musst du nicht bezahlen, also so hart wie es klingt. Hm. Du hast Mitarbeiter, also du nennst sie Mitarbeiter, aber du musst sie nicht bezahlen, du musst ihnen keinen Urlaub gewähren, du musst ihnen keine Krankheitstage gewähren. Du trägst nicht das Risiko dafür, wenn sie nicht performen, sondern wenn sie nicht performen, dann das Schlimmste, was passiert ist, dass halt kein Umsatz reinkommt. Aber du hast da kein, ich nenne es jetzt mal unternehmerisches Risiko, in dem Sinne, wie du es als Unternehmer, als Arbeitgeber hast. Ja. Gleichwohl lernst du aber, einen Vertrieb zu führen. Also du lernst, Leute ranzuholen, sie auszubilden. Also ich glaube, du kannst im Strukturvertrieb wirklich einen sehr guten Vertriebsdrang haben. Du kannst ein sehr gutes Vertriebsteam ausbilden und dort stark werden. Aber das, was ich bisher gesehen habe von den meisten Strukturvertrieben und von den meisten Strukturvertrieblern, dass wir unternehmerisch da gar nicht so viel gelernt haben. Wie war das so dein Eindruck und deine Erfahrung?
Teils, teils, muss ich sagen. Also gerade die ersten Jahre ist es fast nur auf Vertrieb erstmal ausgelegt, im Sinne von, du musst erstmal wachsen, mach erstmal deinen eigenen Umsatz. Dann geht es natürlich relativ schnell darum, Partner zu entwickeln. Das ist verbal natürlich auch immer nett verpackt. Ne? Es geht um dich, es geht um dein Wachstum, wir wollen dein Unternehmen zum Wachsen bringen. Yeah. Also am Anfang ist es schon sehr in diese Richtung getrieben, die ja aber auch von einem selber erstmal positiv aufgenommen wird. Warum? Ich muss erstmal meine Brötchen verdienen. Ich wusste, was hatte ich vorher im Angestelltenverhältnis, heißt, erstes Ziel war es, die Selbstständigkeit dahin zu bringen, dass ich das ungefähr wieder verdiene, was ich vor dem Angestelltenverhältnis hatte. Das muss man fairerweise sagen, das ist ab Tag 1 nicht so. Das war auch nach 6 Monaten nicht so. Da hatte ich tolle Unterstützung von meiner Familie, die mir immer wieder gut zugesprochen hat, die gesagt hat, ey, du bist aber gut unterwegs und es ist auf dem richtigen Weg und es zeichnet sich ab. Und so war es dann tatsächlich auch, dass ich nach 12 Monaten ungefähr diesen Punkt erreicht hatte, dass ich wusste, okay, ich verdiene das, was ich vorher hatte. Aber dafür bin ich auch nicht angetreten, weil da muss ich nicht in eine Selbstständigkeit gehen. Yeah. Heißt, dann kam auch so ganz langsam schon dieser Wechsel zu gucken, bin ich eigentlich nur auf der Suche nach Kunden oder bin ich auch auf der Suche nach Partnern? Und da hatte ich eine gute Mischung aus das richtige Gespür, vielleicht auch Glück, dass schnell die richtigen Leute bei mir hängen geblieben sind. Also Leute, mit denen ich mich privat gut verstanden habe, beruflich auf der gleichen Wellenlänge hatte, die auch aus einem ähnlichen Kontext herauskamen. Heißt, ich hatte ganz, ganz häufig Kollegen, die erstmal Kunde geworden sind. Oder wir haben natürlich Mandant gesagt. In einer Kanzlei wird man ja Mandant. Die sind Mandant bei mir geworden, kamen aus einem guten Angestelltenverhältnis heraus, haben dann gesehen, Mensch, du bist doch damals auch erstmal nebenberuflich eingestiegen, hast mal reingeschnuppert. Ist die Möglichkeit dann auch da? Dann sind Leute also entspannt in diese nebenberufliche Schiene mit reingerutscht und haben gemerkt, hey, das funktioniert. Es hat bei dem Hoppe funktioniert, bei mir funktioniert es. Und so sind Partner nebenberuflich dazugekommen, über die Zeit hinweg hauptberuflich geworden. Und das, glaube ich, war dann so der Gamechanger, wo ich gemerkt habe, hey, es sind weitere Kollegen um mich drumherum, die auch hauptberuflich werden. Dann war so diese Schiene so ein bisschen vorgezeichnet. Dann hat man aber auch gemerkt, okay, da hört dieser, nennen wir ihn mal unternehmerisches Support, so ein bisschen auf. Du bist auf den Weg gebracht, dein Umsatz läuft, die ersten Partner sind da, die Umsätze laufen. Und dann ist natürlich die Motivation immer in die Richtung mehr Umsatz, mehr Partner. Ey, wenn du nicht mehr so viel Eigen machst, dann hol mehr Partner dazu, dass das im Mittel wieder passt. Hey, das erste Büro läuft gut, was ist denn mit dem zweiten Büro? Der zweite Standort ist da, denk doch mal global deutschlandweit. Und ich will das auch gar nicht, dass das einen negativen Touch bekommt, weil ich finde es grundsätzlich erstmal gut und richtig, Leute auf diesen Weg zu bringen. Weil wenn man nicht seine Brötchen damit verdienen kann, dann ist das Thema auch ganz, ganz schnell beendet. Ja. Und die Leute haben wir natürlich auch gesehen. Wir haben ganz, ganz viele Partner gesehen, die gekommen sind, die wieder gegangen sind, weil es sich vielleicht finanziell für die nicht ausgegangen ist. Und das ist vielleicht der Teil der Story, der nicht immer erzählt wird. Es ist halt nichts für jeden. Ja. Es ist kein Selbstläufer. Ich muss proaktiv erstmal in mein Umfeld rein oder ich brauche vielleicht eine gute Online-Strategie. Und das war die Zeit 2011, 12, 13, war jetzt online noch nicht so groß, noch nicht so stark oder man war vielleicht in diesem Bereich auch nicht professionalisiert. Bedeutet, ich musste den Weg über eine Potenzialliste, über telefonieren, ja, über persönliche Gespräche gehen. Und der unternehmerische Support, würde ich sagen, hat sich auf diesen Bereich beschränkt. Das, was danach kam, für mich war das Ziel, nach 3 Jahren wollte ich meinen ersten Angestellten haben, dass ich sehe, ich baue wirklich ein echtes Unternehmen auf und nicht irgendeine Luftblase. Das habe ich auch hinbekommen. Der Support kam dann aber eher von anderen Partnern, die diesen Weg schon gegangen sind. Bedeutet, ich war bei einem Kollegen in Bremen mit einem eigenen Büro, bei einem Kollegen in Oldenburg mit einem eigenen Büro, hatte meinen Support hier in Göttingen, in Kassel mit einem Kollegen, die schon etwas eher als ich angefangen hatten, schon etwas weiter waren, schon etwas eher den ersten Angestellten, schon etwas eher die erste große Steuererklärung oder die erste dann vielleicht auch große Steuernachzahlung, also Themen hinter sich hatten, sodass ich mir den Support eher aus dem Vertrieb heraus dann gesucht habe, ja, ne, weil die natürlich deutlich näher dran und man diesen schnelleren, direkten Kontakt hat.
Ja, du sagst so, die erste Steuererklärung, die nach 4 Jahren kommt, ist so bei den meisten, hat auch die Erfahrung gemacht.
Schön ist ja in Deutschland zu sagen, wenn man viel Steuern zahlt, dann weiß man auch, dass man was richtig macht. Ja, ja. Der Weg dahin und die Planung dahin ist natürlich brutal, weil gerade wenn man am Anfang noch nicht genug verdient, um davon gut leben zu können, bedeutet im Umkehrschluss, man zehrt seine Rücklagen auf. Das habe ich gemacht, die ersten 12 Monate. Und wenn die Rücklagen aufgezehrt sind und dann läuft es das erste Mal ein bisschen finanziell, ist man nicht an diesem Punkt, sofort die Rücklagen machen zu können, die man eigentlich machen müsste.
Und das passiert tatsächlich häufiger. Ja. Und das ist so das, wo ich sage, hey, wo ist denn hier der unternehmerische Support? Ja. Wo ist denn hier derjenige, der sagt, leg dir Folgendes an Steuern zur Seite, weil es wird kommen. Ja. So, es wird dir gesagt, du kannst dich für die ersten 2 Jahre befreien und dann ist alles easy, aber danach kommt halt in den meisten Vertrieben oder in vielen Vertrieben einfach keiner mehr auf dich zu und sagt, hey, das, was du jetzt gerade auf der Abrechnung bekommen hast, das ist nicht dein Verdienst.
Ja.
So, du sagtest ja vorhin, du musst es erstmal schaffen, das zu verdienen, was du vorher im Angestelltentum verdient hast. Was sich viele Leute im Strukturvertrieb gar nicht bewusst sind, ist, dass wenn du vorher im Angestelltentum deine 3,5 netto verdient hast und jetzt auf deiner Abrechnung 3,5 hast, dass es nicht dasselbe ist. Cool. Du hast deine Storno-Rücklage, die du bilden solltest. Und Leute, wenn ihr in dem Vertrieb seid, wo euch gesagt wird, ja, für euch wird ja eine Storno-Rücklage gebildet, glaubt mir, bildet eine eigene Storno-Rücklage. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du solltest natürlich auch was fürs Finanzamt zur Seite legen, wo dir auch niemand was sagt. Du wirst dafür gelobt, dass du Umsatz geschrieben hast und dass du Abrechnung bekommen hast und keine Ahnung was. Aber das ist häufig so ein Thema. Und dann nach 4 Jahren kommt das Finanzamt um die Ecke und will auf einmal 4 Jahre Steuern zurückhaben und dann guckst du erstmal blöd aus der Wäsche, wenn du dich darauf nicht vorbereitet hast.
Ja, das sind die Themen, die mich im Nachgang sehr getriggert haben, Themen, die mich heute total begleiten, weil das, wo ich mich jetzt hinentwickelt habe und wo ich in Zukunft mich hinentwickeln möchte, sind genau diese klassischen Stolpersteine, Leute früh an die Hand zu nehmen beim Thema Selbstständigkeit, Gewerbe anmelden, sich um das Thema Krankenversicherung korrekt zu kümmern, sich um das Thema Rentenversicherung, vor allem auch gesetzliche Rentenversicherung mit allen Tücken, die dazugehören oder je nachdem, in welcher Berufsgruppe ich unterwegs bin, das wirklich korrekt zu regeln, ab Tag 1 eine genaue Vorstellung zu haben und sich dann darauf vorzubereiten, das Finanzamt kommt. Und das kommt 100%ig. Ja. Und wenn man da gut drauf vorbereitet ist, dann ist das ein super entspanntes Thema. Gerade auch, wenn man den Support von einem guten Steuerberater hat, der vielleicht nicht nur Steuererklärung, sondern auch Steuergestaltung mit einem vernünftig bringt. Das sind Dinge, die finde ich so essentiell wichtig. Und das wurde damals, ich will nicht sagen, dass es komplett vernachlässigt wurde, sondern es wurde zeitlich nach hinten geschoben. Es wurde gesagt, erstmal zum Laufen bringen, erstmal da, wo ich im Angestelltenverhältnis war. Aber ne, erstmal brutto gleich netto, so nach dem Motto, weil man anfängt zu romantisieren, zu sagen, naja, es gibt ja einen Steuerfreibetrag, dann wird ja nicht der Umsatz besteuert, sondern es geht ja um den Gewinn, ne? Umsatz nicht gleich Gewinn, die Floskel kennt natürlich jeder. Yeah. Aber dadurch wird es immer so ein bisschen rausgeschoben, bring erstmal zum Laufen. Es kommt ein bisschen auf einen selber an, den richtigen Punkt dann zu treffen, wo nach 12, 18, 24 Monaten muss ich diesen Punkt erreicht haben, zu sagen, so und jetzt muss ich ganz, ganz konsequent ein 3-Konten-Modell oder mehr, da gibt es unterschiedliche Ansätze und Das ist etwas, was ich mir eigentlich auch in Zukunft in der ganzen Branche, völlig egal, ob Ausschließlichkeit, ob Mehrfachagent, ob strukturierter Vertrieb, ob freier Makler, dass sich Leute ab Tag 1 bewusst sind, sich vorher gut damit auseinanderzusetzen, dass vorher wirklich eine gute Planung aufgestellt wird, eine Meilensteinplanung. Das kann ja 12 Monate dauern, an Punkt X zu kommen. Aber dann muss mich vielleicht auch entweder jemand an die Hand nehmen oder positiv dahin zwingen, ein paar Dinge einzuhalten, dass nach 2, 3, 4 Jahren, 4 Jahre ist so dieser kritische Punkt, dass mich da nicht der Hammer trifft, sondern dass es dann gut weitergeht.
Ja, also das Kritische an dieser Sache, deswegen bin ich auch auf diesen Unternehmerschulungsportal eingegangen, ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es in den meisten Vertrieben heute immer noch so ist, dass die erstmal nur Vertrieb beigebracht wird, erstmal nur Leute reinholen, Partner aufbauen, Verträge schreiben.
Das Thema Steuer wird viel zu selten, viel zu schwach thematisiert. Viele Führungskräfte haben selbst nicht so wirklich einen Plan davon, was sie da machen. Und die Problematik, die du dann hast, und das ist wirklich ein heftiges Ding, wenn du da in einem Strukturvertrieb bist, wo du jetzt, sage ich mal, als Selbstständiger dein komplettes Unternehmen darauf aufgebaut hast, deine 40 Stunden die Woche da reinsteckst, und dann kommt nach 4 Jahren dieser Steuerhammer. Den hast du vielleicht nicht zur Seite gelegt. Dann bist du in einer Position, in der du entweder ein Darlehen aufnehmen musst oder dir von deinem Vertrieb einen Vorschuss geben lassen musst, was ja auch ganz, ganz häufig passiert. Und dann hat die Falle zugeschnappt. Weil dann bist du abhängig. Und das ist eine Problematik, die sehen ganz, ganz viele am Anfang nicht und die trifft später. Und genau weil dieser unternehmerische Support in Strukturvertrieben fehlt, Leute, möchte ich jetzt einmal kurz etwas ansprechen, was euch sicherlich helfen wird. Wir haben eine School-Community gegründet, die heißt Finanzvertrieb Insider, wo wir Menschen wie Marcel zusammenbringen, aus unterschiedlichsten Vertrieben, aus unterschiedlichsten Selbstständigkeitsbereichen in der Finanzbranche und wo wir auch Videokurse zu unterschiedlichen Themen zusammengeführt haben, unter anderem auch das Thema Unternehmertum. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link dazu und dort könnt ihr euch genau über solche Themen mit anderen austauschen, die den Weg schon gegangen sind. Kommen wir nochmal zurück zum Thema unternehmerischen Support. Du sagtest ja auch, nicht nur Steuerberatung ist so ein wichtiger Punkt, sondern auch Steuergestaltung. So, und in der Unternehmerwelt, in der ich heute zumindest lebe, ist es eigentlich selbstverständlich, dass du ab einem gewissen Umsatz eine GmbH gründest, eine Holdingstruktur hast, dass du dich damit auseinandersetzt, wie du deine Gewinne möglichst so fließen lässt, dass du effektiv arbeitest. Konntet ihr das bei der WIKA auch machen? Also konntest du deine eigene GmbH gründen, konntest du deine eigene Holdingstruktur aufbauen oder wie war das da?
Es war ganz spannend ausgestaltet. Wir hatten irgendwann zwischendurch mal einen Karriereplan, wo dieser Punkt mit angeteasert war. Mhm. Also wenn du ganz klassisches Stufensystem, wie man das aus anderen Vertrieben kennt. Das ging von einer 1 bis zu einer 15-Euro-Stufe. Natürlich über Bewertungssummen umgerechnet, will ich nicht jetzt zu sehr ausholen. Aber es gab mal einen Karriereplan, wo angeteasert war, wenn du diese oberste Stufe erreichst, dann ist das für dich die Eintrittskarte zu deiner eigenen GmbH. Natürlich unter gewissen Voraussetzungen. Aber das war mal so angeteasert und das war mir wichtig. Ich habe das zwischendurch gesehen und dachte, erstens, ich war auf dieser Leiter schon relativ weit unterwegs und das hat sich abgezeichnet, dass ich das hinkriege, ist natürlich eine Frage der Zeit, aber genau diese unternehmerische Entwicklung wollte ich auch. Ich kannte den, der 30 Jahre dabei war, dachte mir, mega, wenn ich irgendwie nach 10, 15 Jahren dahin komme, dass ich diesen Punkt erreiche, es dann ausgestalten zu können, hat mir das ausgereicht. Ich musste das nicht sofort haben. Das hat sich irgendwann an zwei verschiedenen Stellschrauben gedreht, nämlich irgendwann wurde dieser Karriereplan geändert und es fehlte, also wir hatten einen Unternehmerbeirat. Die Grundidee war so, diese führenden Köpfe, die größten 4, 5 Partnerstrukturen deutschlandweit, wurden natürlich immer auch gefragt, wie seht ihr das? Man hatte jetzt aber keinen echten direkten Einfluss, weil wenn man gesagt hat, Mensch, ich würde das gern beibehalten, war das keine Garantie dafür, dass es drin blieb. Und so kam es dann auch, der Punkt ist irgendwann aus dem Karriereplan verschwunden. Dann wurde aber gesagt, nee, wir wollen es einfach nur nicht da drin stehen haben, sondern das ist dann individuell Besprechung. Wir planen das dann nochmal, wie das kommen kann, wie das kommen soll. Alles gut, das hat man jetzt auch nicht zwingend hinterfragt. War jetzt für mich auch, der Punkt war erstmal okay, bis zu dem Tag, wo mein Steuerberater auf mich zukam. Und mein Steuerberater zu mir sagte, Mensch, Marcel, guck dir mal deinen Umsatz an, guck dir deinen Gewinn an, guck dir die Besteuerung an, die wir jetzt haben, die Nachzahlung, die wir haben. Ich habe das mal gegengerechnet. Du bist eigentlich über einen Punkt drüber, wo es Sinn machen würde, sich mit dem Thema GmbH auseinanderzusetzen. Gesagt, getan, vorher nie intensiv damit beschäftigt, dann total intensiv damit beschäftigt und zu dem Schluss gekommen, total sinnvoll. Also mega sinnvoll, das so strukturiert von einem Einzelunternehmen in eine GmbH zu überführen. Und dann habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, dass das ein weiterer Stolperstein sein kann. Oder dann war das der erste von vielen großen Stolpersteinen, die dann sozusagen meine letzten 2 Jahre in diesem strukturierten Vertrieb begleitet haben. Denn ich hatte dann darum gebeten, dass ich meine Bankverbindung ändern wollte für die Abrechnung und dass ich mit meinem Steuerberater gerade daran arbeite, meine eigene Selbstständigkeit, meinen eigenen Status von Einzelunternehmer auf GmbH zu ändern. Das war für mich so, ich habe das beiläufig der Abrechnungsabteilung gegenüber erwähnt und dann hat erst die Abrechnungsabteilung mich sozusagen darauf hingewiesen, sorry, das ist gar nicht so einfach möglich. Hast du das überhaupt schon besprochen und weiß der Vorstand davon und wie ist denn das vertraglich bei dir geregelt? Kommt natürlich dazu, im Laufe der Zeit gab es auch mal ganz unterschiedliche Handelsvertreterverträge, je nachdem, wann man angefangen hat, waren da auch die Regelungen etwas unterschiedlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war mir nicht im Klaren darüber, dass bei mir drin stand, dass ich gar nicht frei entscheiden konnte, einfach so von Einzelunternehmer auf GmbH umzustellen, sondern dass mein Handelsvertretervertrag vorsieht, dass ich sozusagen einen Antrag stellen muss an die WKAG, sie das dann prüfen und sie dann entscheiden, ob das geht oder ob das nicht geht. Jetzt habe ich trotzdem einen Haken gedanklich dran gemacht, weil ich dachte, na gut,
die werden schon
ich habe es ja jetzt mitgeteilt und ich freue mich total drauf, dass das dann jetzt zum Laufen kommt. Und das muss ich auch sagen, das war meine erste wirklich große Enttäuschung, weil ich das überhaupt nicht habe kommen sehen, wo mir dann plötzlich von einem der beiden Vorstände mitgeteilt wurde, Umstellung auf GmbH ist nicht.
Warum nicht?
Aus der Erinnerung heraus wurde es gar nicht so konkret ausgeführt, sondern es wurde nochmal gesagt, nee, nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wir haben da auch was in Planung, gab es ja auch früher mal mit dieser obersten, das muss man dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der obersten Stufe, das war ich bis zum Schluss nicht, da können wir auch noch drüber sprechen, ganz spannend, wie sich diese oberste Stufe irgendwie immer mal wieder von einem entfernt hat, heißt von 15 Euro Stufen, die es gab, war ich glaube ich auf der 12 oder auf der 13 Euro Stufe zu dem Zeitpunkt, wo mir dann gesagt wurde, nein, Umstellung auf GmbH ist jetzt noch nicht möglich, wir arbeiten da dran, da soll mal was kommen, das wird dann vorgestellt, da muss ich allerdings dazu sagen, das wirkte dann ein kleines bisschen wie eine Floskel, weil der Erfahrung nach hatten wir das ein paar Mal im Vertrieb, dass gesagt wurde, wir arbeiten da dran, das kommt im nächsten Quartal. Dann wurde im nächsten Quartal gesagt, ach ja, ist doch umfangreicher. Und ne, ich unterstelle da gar keinen bösen Willen, sondern ich weiß, wie solche Dinge auch mal im Tagesgeschäft, im Alltag umgehen oder wie etwas, was man sich vorher überlegt hat, nachher doch nicht perfekt ineinander greift. Lange Rede, kurzer Sinn, ich durfte und konnte nicht auf eine GmbH umfirmieren und das hat sich dann auch in den letzten 2 Jahren nicht mehr geändert.
Ich sag dir mal, wie es für mich klingt, so als Außenstehender. Es klingt, als würde dir eine Karotte vorgehalten werden. Und du sagst, hey, wenn du hier gut performst, dann kannst du irgendwann ein echtes eigenes Unternehmen, eine GmbH gründen, wo du auch die ganzen Steuervorteile mitnehmen kannst, wo du deine Kontenstrukturierung mitnehmen kannst, wo du dein Haftungsrisiko gewissermaßen reduzierst, wo du auch wirklich ein Standing dahinter hast. Aber erst, wenn du XY geschafft hast. Ja. Und XY, das ist sehr, sehr schwer zu schaffen und rückt vielleicht auch ein bisschen weiter weg. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Und vor allem, was mich jetzt hier ein bisschen getriggert hat, ist dein Steuerberater. Ich habe gesagt, Marcel, also das macht wirklich Sinn. Also mach das mal bitte. Und dann hast du nicht diese Freiheit zu entscheiden, wie du mit deiner Selbstständigkeit umgehst, sondern musst dich an den Karriereplan halten. Auch eine spannende Sache, die du gesagt hast, habe ich mir jetzt hier notiert, nämlich, dass der Karriereplan einfach mal geändert wurde. So. Und das ist auch eine Sache, wo ich mir so denke, du hast das ja angefangen aus einer Begeisterung für das Unternehmertum heraus, um aus dem Angestelltentum rauszukommen, um deinen eigenen Weg gehen zu können, um vielleicht auch gestalten und erschaffen zu können, um weniger Abhängigkeit zu haben. Aber für mich klingt es eher so, als hättest du jetzt eine andere Form von Abhängigkeit gewählt.
Ja, triffst du einen wunden Punkt, muss ich ganz klar so sagen. Also meiner Erinnerung nach wurde der Karriereplan, glaube ich, in den letzten 5 Jahren dann 3-mal geändert. Was grundsätzlich erstmal aus meiner Sicht unproblematisch ist, solange eine Änderung mit Vorteilen verbunden ist, mit Verbesserungen verbunden ist, vielleicht auch mit Teilhabe, Leute unternehmerisch mit reinzuziehen und zu sagen, guck mal, wir arbeiten gemeinsam an einer großen Vision, das ist dein Teil davon und da möchte ich mit dir hin. Ich glaube, man kann das ganz gut machen und das muss ich ganz klar sagen, das wurde über Jahre gut gemacht. Ne? Weil es gibt ja auch einen Grund, warum war ich 12 Jahre da.
Ja.
Das war ich ja nicht nur, ich wurde ja nicht gezwungen, sondern das war meine freie Entscheidung, ich war gerne da. Das muss ich ganz klar sagen. Das hat mir auch den Weg geebnet. So, jetzt kommt aber der Punkt, dass aus meiner persönlichen Wahrnehmung, meiner Erfahrung nach, die ersten Jahre der Karriereplan sich tatsächlich fast immer verbessert hat. Es gab mal so Kleinigkeiten, wo an, ja, dann kommen wir doch in Themen der Branche rein, wo an Provisionssätzen rumgeschraubt wurde, an Bewertungszeiträumen. Das waren meine ersten Jahre, war das noch anders. Da waren die Provisionssätze etwas höher, die Bewertungszeiträume etwas höher. Und dann hat man es aber irgendwie auch gut und positiv verkauft und hat gesagt, hey, wir wollen keinen Fehlanreiz setzen. Wir wollen nicht, dass es unterschiedliche Provisionen bei unterschiedlichen Gesellschaften gibt. Also, und das wäre jetzt meine Formulierung, sucht man den kleinsten gemeinsamen Nenner und sagt, das ist der einheitliche Satz. So, wir wollen nicht, dass es unterschiedliche Bewertungszeiträume bei unterschiedlichen Bewertungsprodukten gibt. Also sagen wir setzen das einheitlich auf 35 Jahre. Bedeutet, die Idee dahinter ist natürlich nett, zu sagen, kein Fehlanreiz. Wenn man es jetzt heute aus einer Außenperspektive betrachtet, dann könnte man es auch umdrehen und sagen, okay, aber was ist denn, wenn nicht 35, sondern 40 Jahre ausgeschüttet werden? 45 Jahre ausgeschüttet werden. Was ist, wenn nicht der Faktor ausgeschüttet wird, der jetzt im Karriereplan drin steht, sondern 2, 3, 4, 5 mehr? Wo bleibt das dann? Das bleibt natürlich auf der Seite. Was für mich nicht schlimm ist, ja. Dem Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, von dort kommt aber so viel Mehrwert zurück, dass das total okay ist. Ja. Und das Gefühl hatte ich die ersten Jahre, dass so viel Support zurückkam, dass das eine gesunde Aufteilung ist. Fehlanreize eliminieren, ja, und sagen, naja, dadurch, dass aber bei uns ein bisschen mehr hängen bleibt, geben wir auch ein bisschen mehr an euch raus. Mhm. Und das war die ersten Jahre da in Form von, ich mache mal Beispiele, Bürokostenzuschüsse, Autokostenzuschüsse, Incentives kennt man ganz klassisch aus Unternehmen. Also da war viel da, wo man das Gefühl hat, okay, vielleicht der Teil, den ich da ein bisschen mehr abgebe, kommt aber auf einem anderen Wege zurück und setzt auch noch einen positiven unternehmerischen Anreiz, nämlich ein Büro aufzubauen, nicht nur im Homeoffice zu verweilen, sondern rauszufahren, entweder zu Kunden oder zu Partnern. Das fand ich ganz gut. Und hat dann aber irgendwann im Laufe der Zeit sich so ein bisschen umgekehrt, nämlich als dieser Support zurückging, dann hat man das Gefühl, ja, aber Sekunde mal, wenn bei euch der gleiche oder vielleicht sogar ein größer werdender Teil hängen bleibt und der Support zurückgefahren wird, ich mehr Bürokosten selber alleine trage, meine Angestellten selber alleine trage, mich um das Thema Steuern selber alleine kümmere, dann sogar noch limitiert werde, weil ich eben nicht von Einzelunternehmer auf GmbH umstelle, dann kommt so ein Stein ins Rollen, wo man sagt, boah, da sammeln sich zum ersten Mal echte Nachteile, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, Nachteile für mich an, sodass man anfängt abzuwägen. Mhm. Und dann würde ich sagen, ist die für mich positive Falle, das muss man fairerweise sagen. Ich habe gutes Geld verdient, habe in der Zeit immer sechsstellig verdient, was ich im Angestelltenverhältnis nicht automatisch hätte. Da hätte ich schon auch, glaube ich, krass für arbeiten und mich entwickeln müssen. Aber in dem Moment, wo man guten sechsstelligen Verdienst hat, ist man vielleicht auch bereit, über gewisse Nachteile hinwegzusehen und sagen, okay, wenn der Support jetzt wegfällt, naja, ich kann das Büro ja trotzdem unterhalten. Wenn der Support wegfällt, naja, die Angestellten kann ich mir trotzdem leisten. Ach, das senkt ja auch meinen Gewinn. Ne? Also man fängt an, für sich Dinge selber zu rechtfertigen, bis irgendwann so ein Maß erreicht ist, wo man das Gefühl hat, ah, jetzt passt es irgendwie nicht mehr.
Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil was hier ganz, ganz wichtig ist, du hast gerade das Stichwort gesagt, du warst ja 12 Jahre da, wäre es ja nicht, also keiner hatte ich ja gezwungen. Ja. Ja, war schon auch zumindest zu einem gewissen Maße auch eine freiwillige Entscheidung. Was würdest du sagen, waren so die besonderen Erfolge, die du in dem Vertrieb hattest, die Momente, wo du sagst, hey, da lohnt es sich, über Dinge hinwegzugehen oder hinwegzusehen, weil ja wahrscheinlich nicht nur das Geld da. Viele sagen, dass du so diese Gemeinschaft, diese Partnerschaft, die Entwicklung von Partnern auch sehen kannst. Und was waren vielleicht so die prägenden Momente, wo du sagst, hey, da erinnere ich mich gerne zurück?
Ja, ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal zu diesem Partner nach Bremen, nach Oldenburg gefahren bin. Die hatten große Büros mit vielen Partnern, waren sehr erfolgreich, haben viel Geld verdient. Da nimmt man die ja so ein bisschen als Anker, als Vorbild zu sagen, ey, da kann ich doch auch hinkommen. Und das waren für mich natürlich tolle Meilensteine, wo ich gesehen habe, es gab im Unternehmen immer Ranglisten, das kennt man, ne? Wer wie viel Umsatz und welcher Teambereich. Und ich habe das relativ schnell, oder so wurde es zumindest auch immer kommuniziert, ich glaube, bei verschiedenen Stufen, die ich im Karriereplan erreicht hatte, war ich auch mal der Schnellste dann deutschlandweit, der da hingekommen ist oder der in diesem Zeitraum das größte Team erarbeitet hatte. Und so hatte ich irgendwann diesen Standpunkt, dann habe ich das erste Büro überholt, das zweite Büro überholt. Irgendwann hatte ich, ja, wenn ich jetzt sage, ich hatte den größten Teambereich in der WKG, ist das nicht ganz richtig. Warum? Ich hatte über mir eine Führungskraft, also zwischen mir und dem Vorstand war noch eine Führungskraft dazwischen. Mein alter Schulfreund, mit dem ich zusammen in der Oberstufe zum Abitur hin unterwegs war. Und da der über mir war, ist ja mein Teambereich ein Teil seines Teambereiches, bedeutet, richtige Formulierung ist, ich war nie der größte Teambereich deutschlandweit, weil das war sein Teambereich, wo noch weitere Stränge mit dranhingen. Aber wenn man auf der Ebene sonst gucken würde, hatte ich zu dem Zeitraum das größte Team mit dem meisten Umsatz erarbeitet, sodass dann auch in den Ranglisten, das ist natürlich, wenn man ein kompetitiver Typ ist, der sagt, ich habe auch Lust auf positiven Wettbewerb und da war auch nie, das fand ich immer sehr schön, da war keine Neid, da war kein Missgunst. Wenn ich nach Bremen gekommen bin, der Kollege hat gerne gezeigt, wie er das dort macht. Der Kollege in Oldenburg mit einer anderen Herangehensweise gerne gezeigt, wie er das macht. Da konnte ich mir tolle Erfahrungspunkte rausziehen, konnte sie so für mich zusammenbauen, dass sie für mich gepasst haben. Und dann habe ich gesehen, indem wie ich dieses System weiterentwickelt habe, habe ich die in Anführungsstrichen überholt. Mhm. Das war natürlich ein toller Punkt zu sehen, hey, ich glaube, meine langfristige unternehmerische Idee geht auf. Ich weiß, wo ich in 30 Jahren hin will. Und momentan konnte ich mir aus dem Unternehmen oben drüber und aus den Partnern Erfahrungen rausziehen, die, wenn ich sie für mich richtig zusammengestellt habe, dahin führen, wo ich in 30 Jahren möchte. Das war bis dahin immer alles positiv und dann haben sich diese Steine dann angesammelt, okay, GmbH geht nicht oder erstmal nicht oder unter Umständen nicht. Und so ging mein Bild irgendwie nach und nach kaputt. Komme ich in 30 Jahren überhaupt dahin oder sammeln sich so viele Punkte, dass ich 40 Jahre brauche oder dass ich gar nicht dahin komme, wo ich hin möchte?
Du hast gerade was Spannendes gesagt. Du sagtest, also ich nenne es jetzt einfach mal den größten Teambereich, den größten Solo-Teambereich vielleicht oder ich weiß nicht wie, ne? Oder vielleicht auch den zweitgrößten Teambereich, wenn man den Schulfreund wegnimmt. Also auf jeden Fall verdammt viele Partner. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Von wie vielen Partnern sprechen wir da?
Also im System waren, so aus der Erinnerung, zwischen 130 und 150 Partnern, wo man mit dazu sagen muss, es gibt meiner Erfahrung nach immer mal wie diese nebenberuflichen Partner, die mit reinkommen, die vielleicht nur eine gewisse Zeit lang mit aktiv sind und dann aus verschiedenen Gründen wieder wegfallen. Mhm. Entweder weil es nicht zu ihnen passt oder weil es langfristig nicht das Richtige ist. Sie wegziehen, beruflich sich anders entscheiden, die dann aber teilweise irgendwie im System drinne bleiben, weil sie vielleicht mal eine Empfehlung, einen Tipp noch aussprechen. Da kommt mal dieser eine Kunde im Jahr.
Ja, ja, ja.
Und das möchte man dann ja auch positiv belohnen. Mhm. Heißt, so 130 bis 150 Partner waren zum Schluss im System immer noch unter mir geschlüsselt. Aktiv im Umsatz davon waren um die 80 Partner. Also wenn man jetzt mal eine monatliche Auswertung und dann die Liste geguckt hat, waren 80 Leute untereinander aufgelistet, die in dem Monat einen Kunden gebracht, einen Vertrag geschrieben haben. Genau.
Alle in Göttingen?
Nein, das war zu dem Zeitpunkt über mehrere Büros verteilt. Heißt, ich habe angefangen mit dem Büro in Göttingen, habe dann in Göttingen einen alten Kollegen von Otto Bock, wo ich früher in meinem Angestelltenverhältnis war, erst als Kunden, dann als Vertriebspartner gewonnen. Der war irgendwann so groß, so stark, so erfolgreich, dass er gesagt hat, hey, ich habe Lebensgefährtin und Familie in Braunschweig. Ist eine Möglichkeit, da ein Büro in Braunschweig zu eröffnen. Haben wir das erste Büro in Braunschweig zusammen eröffnet. Toller Meilenstein, weil das weiß ich noch so, die Eröffnungsfeier. Das, ne, das war noch mal... Das Büro in Göttingen hat mein übergeordneter Partner sozusagen mir ermöglicht. Und in Braunschweig war es so, das habe ich meinem Partner ermöglicht. War für mich ein ganz, ganz toller Punkt. Und als wir dieses Büro zum Laufen gebracht haben, ist dann irgendwie auch diese Idee entstanden, hey, das hat in Göttingen funktioniert, das hat in Braunschweig funktioniert. Warum nicht multiplizieren? Also das zum Laufen bringen. Und wenn das gut zum Laufen gekommen ist, hat das Timing gepasst, dass der nächste Partner auf mich zukam und sagte, du, ich möchte nach Frankfurt, weil ich habe in Frankfurt tolle Leute. Und so sind wir mit dem dritten Büro nach Frankfurt gegangen. Mit dem vierten Büro nach Offenburg an die französische Grenze. Also auch schon wirklich Distanz dazwischen. Da sitzt man schon mal 4 Stunden im Zug, um diesen Partner zu sehen. Und das habe ich einmal im Monat mindestens gemacht. Ich bin einmal im Monat nach Braunschweig gefahren, nach Frankfurt gefahren, nach Offenburg gefahren. Aus Frankfurt heraus ist dann noch das Büro in Mainz entstanden. Dann hat aber auch schon das Büro in Braunschweig vorher angefangen zu bröckeln. Heißt, ich habe 5 verschiedene Büros aufgebaut, wovon dann aber schon zwischenzeitlich das Büro in Braunschweig, ja, ich glaube so 2 Jahre vor mir weggebrochen ist. Und das vielleicht auch Einfluss mit darauf hatte, wie sich meine Geschichte entwickelt hat, weil ich gesehen habe, okay, warum diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also natürlich wird man mal von Partnern verlassen und es brechen welche weg. Ich hatte bis dahin aber noch nicht die Erfahrung, dass ein erfolgreicher Partner mit einem Büro, mit einem Teambereich, den man in einen guten Verdienst reingebracht hat, dass der wegbricht. Das war für mich eine erste neue Erfahrung.
Dazu werden wir gleich noch kommen. Was aber spannend ist, 150 Partner oder sagen wir 80 aktive, ist trotzdem eine ganze Menge Belegschaft, ganze Menge selbstständiger Partner, die auch betreut werden müssen. Und was ich immer sehr, sehr spannend finde, ist, dass Strukturvertriebe einem insbesondere am Anfang so den Traum verkaufen, hol dir 5 Hauptberufler, die wiederum 5 Hauptberufler haben, die wiederum 5 Hauptberufler haben und du bist finanziell frei. Da musst du nichts machen, kannst du chillen. Kennst du das?
Das kenne ich und meiner Erfahrung nach gibt es auch Leute, die das so leben. Das, ich will das gar nicht verurteilen. Also jeder muss es unternehmerisch so aufbauen, dass er damit glücklich wird.
Ja.
Und diese Herangehensweise und diese Kommunikation kenne ich, weil die gab es auch.
Ja.
Muss man immer gucken, mit wem man gesprochen hat. Aber es gab Partner, die genau in diese Richtung gedacht haben. Und jeder, der mich kennt oder der mit mir ein bisschen mehr zu tun hatte, weiß dann aber auch, dass ich anders ticke. Warum? Also es gab keine Pflicht, dass ich nach Braunschweig fahre und nach Frankfurt und nach Mainz und nach Offenburg. Oder in Mainz gab es dann eine besondere Konstellation, dass ich sozusagen die Büromöbel aus Göttingen nach Mainz überführt habe, damit die überhaupt Büromöbel hatten, um dort zu starten, weil es finanziell nicht anders möglich war. Und dafür habe ich in Göttingen komplett neue Büromöbel angeschafft.
Ja, ja. Aber weißt du, worauf ich hinaus will, ist der folgende Punkt. Deswegen wollte ich da jetzt auch mal deine Erfahrung abgreifen. Wie es kommuniziert wird, ist ja die eine Sache. Und vielleicht stimmt das ja auch, wenn du 5 Hauptberufler hast, die 5 Hauptberufler haben, dann kann es ja ein Selbstläufer sein. Frage ist nur, Erstens, wird es dann ein Selbstläufer? Weil aus Erfahrung kann ich sagen, Vertrieb braucht Support, Vertrieb braucht Anleitung, Vertrieb braucht jemanden, der sie führt.
Ja.
Das hast du ja auch aus deiner Erfahrung auch schon berichtet, dass du einmal im Monat quer durch Deutschland gefahren bist, um deinen Vertrieb zu führen, damit das auch wirklich so zum Laufen gebracht wird und auch erhalten bleibt, dass die Büros sich von alleine tragen können. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, wenn du einen Partner lang genug nicht betreust, stellt er sich irgendwann die Frage, warum sollte ich dich eigentlich bezahlen mit Overhead, mit Provision?
Absolut. Und zu Recht.
Und wenn du jetzt diese Aspekte alle mal mit in die Betrachtung ziehst, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, je mehr Partner du hattest, desto weniger Zeit hattest du für Freunde, Familie, eigenes Leben, sondern vielmehr durch die Gegend fahren, Partner ausbilden, an die Hand nehmen und ja, Unternehmenswachstum, oder?
Ja, ja. Definitiv einer der großen Knackpunkte. Als ich 2016 geheiratet habe, war ich, glaube in unserem kompletten Bereich, inklusive aller Partner, Führungskräfte, die ich kannte, ich glaube sogar einschließlich der Vorstände. Ich glaube, ich war tatsächlich einer der ersten überhaupt, der geheiratet hatte, weil viele andere waren unterwegs Richtung Business, Geschäftsmann, da muss man erstmal alleine durchziehen. Und das war für mich völlig klar ab Tag 1, das wusste auch jeder. Ich bin ein totaler Familienmensch, das war das, was ich mir immer gewünscht hatte. Muss man natürlich die richtige Partnerin dafür finden. Das hat vielleicht auch ganz gut gepasst, dass ich in den ersten Jahren sozusagen noch alleine unterwegs war. Dadurch konnte ich auch mal 24/7 im Büro, ich habe auch mal ganz klassisch im Büro übernachtet, ein Wochenende durchgezogen, da wo es echt gebrannt hat. Dann habe ich aber Ende 2014, Anfang 2015 meine Frau kennengelernt und wusste auch sehr, sehr schnell, das ist meine Frau, haben wir beide total schnell gemerkt. Heißt, wir haben uns nach einem Jahr verlobt, haben 2016 geheiratet, haben 2018 unser erstes Kind bekommen, 2022 unser zweites Kind bekommen. Das war für mich total wichtig, weil für mich war auch immer der Beruf ein Weg zum Ziel. Für mich war nicht der Beruf der Zweck alleine, sondern für mich war der Beruf etwas, was mir ermöglicht, überhaupt eine Familie zu ernähren, eine Familie aufzubauen. So. Für mich war nicht der Job alleine der Heimathafen, sondern für mich war vor allem dann meine Familie der Heimathafen. Das war einer der großen Konfliktpunkte, wo man gemerkt hat, dass die Kommunikation zwar in eine Richtung ging, na, total positiv, wir sind ja auch Familienunternehmen und wir wollen das auch. Und dann kommt aber das große Aber. Warum? Nicht nur, dass ich immer mehr zu tun hatte, 4, 5 Büros am Laufen halten, hinfahren, persönlich kümmern, sondern wir hatten auch ein relativ festes Modell, was Meetings, Seminare anbetrifft, feste Tage, wo im Büro gewisse Dinge laufen müssen, um so eine, ja, einfach so eine Struktur, so einen Orientierungspunkt zu haben. Ne? Schmaler Grad zum Thema Scheinselbstständigkeit, wie viel Support will ich geben, wie viel Struktur will ich geben, ohne dass ich in diese unternehmerische Freiheit eingreife. Dann kam aber obendrauf ein Perspektiven, also Firmenpräsentationen, einmal im Monat irgendwie versuchen, ne, Leuten nach außen zu zeigen, wer wir sind. Perspektivenseminar. Einmal im Quartal alle Partner im Hotel zusammenbringen, um wirklich vertrieblich zu schulen, Produkte zu schulen, Ansätze zu schulen, Partner zu entwickeln. Dann kam Nachwuchsführungskräfte-Meeting. Hey, die obere Ebene braucht aber noch mehr. Dann kam Kanzleileiterkonferenz. Hey, jeder, der ein Büro hat, hat nochmal andere Herausforderungen. Bedeutet, irgendwann waren wir so weit, und das habe ich gerade die letzten 2 Jahre total zu spüren bekommen, dann kam noch ein Zielplanungsmeeting oben drauf, kommen wir machen mit Übernachten und nochmal hinten dran hängen. Das ist total, also das ist auch cool. Ich mag das nach wie vor, diesen Flair, wenn es nicht irgendwann zum Zwang oder zum Gefängnis wird. Und wir haben irgendwann mal, meine Frau und ich, gemerkt, hey, von einem Quartal, was 12 Wochenenden hat, hatte ich plötzlich 6 Wochenenden voll mit Meeting, mit Seminar, wo ich selber auch noch einer, entweder der Hauptreferenten oder sogar der war, der sozusagen das gerade bei so Nachwuchsführungskräfte, das haben wir dann auch irgendwann komplett selber übernommen. Also mit Vorbereitung, mit Organisation, mit Übernachtung, mit kommen wir kaufen noch zusammen ein, mit Kochen, heißt, dann war es auch nicht nur das Wochenende, sondern dann sind es die 2, 3 Tage davor, die 2, 3 Tage danach. Das hat echt viel Zeit weggefressen und irgendwann kam die Frage auf, für wen mache ich das? Mache ich das für mich? Mache ich das für mein Unternehmen? Mache ich das für meinen Bereich? Oder mache ich das mittlerweile für viele andere, wo ich, und das muss man sagen, ich bin jemand, ich kann ganz schlecht Nein sagen, ich bin so jemand, ich mache das einfach auch gerne, weil ich gerne andere Leute unterstütze. Und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo man sich die Frage stellt, ey, Sekunde mal, ich bezahle gerade auch 120 Euro für ein Seminarwochenende, wo ich selber der Referent bin. Also wo ich die Vorbereitung reingesteckt habe, der Redner bin, meine private Zeit mit opfere, meine Familie beiseite schiebe. Das noch oben drauf kommt, dann sagt man, ja, okay, da sind ja aber auch Hotelkosten, Essen, Trinken, hängt mit. Da muss man immer aufpassen, romantisiere ich das gerade oder ist das gerechtfertigt? Und ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, das passt. Also das hat sich dann irgendwann auch mal preislich so entwickelt. Alles unterliegt der Inflation. So auch das Thema, weil natürlich auch Hotelkosten und sich Dinge einfach verändert haben. Aber irgendwann kam da eine Disbalance rein, wo ich so dachte, ist das jetzt noch meine unternehmerische Freiheit oder bildet sich da so langsam ein Gefängnis, was oder ein Korsett, was nicht mehr zu mir passt, was ich vorher vielleicht mal als nette Orientierung empfunden habe, um mir Halt und eine Richtung zu geben. Wenn ich aber mich unternehmerisch irgendwann in eine andere Richtung entwickeln möchte, dieses Korsett vielleicht einfach nicht mehr zu mir persönlich passt.
Ja. Du hast gerade einen sehr, sehr geilen Begriff genannt. Also jetzt schon zwei oder drei Mal in dieser Unterhaltung, aber ich glaube, das ist der treffendste Begriff, den man nutzen kann, dass viele Dinge im Strukturvertrieb einfach romantisiert werden. Dass sie einfach sexier dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Und das ist auch das, wo ich jetzt, ja, worauf ich hinaus wollte, dass ich das mit den Partnern angesprochen habe. Weil es wird ja immer, und ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es andere Strukturvertriebe gibt, in denen es anders ist, aber es wird immer so sexy dargestellt, wenn du Führungskraft bist, wenn du ein Riesenteam hast, dann hast du es geschafft. Was dir aber keiner sagt, ist, dass du, je größer das Team ist, desto größer ist die Verantwortung für die Partner, desto weniger Zeit im Kalender hast du. Und wenn du jetzt bei dir in deinem Strukturvertrieb bist und vorhast, wirklich Führungskraft zu werden, dann schau doch mal in die Kalender deiner Führungskräfte und frag dich, ist das das Leben, was ich wirklich haben will? Weil das macht irgendwie keiner so, weißt du? Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die im Aufbau oder in der Aufbauerszene nie besprochen wird, ist, wie risikobehaftet es eigentlich ist, ein Team aufzubauen. Weil du wirst es am besten wissen. Du baust 6, 7, 8, 10 Jahre lang deinen Teambereich auf. Und wir alle wissen, dass im Vertrieb das Pareto-Prinzip allgegenwärtig ist. Das heißt, 20% deiner Struktur machen 80% deines Umsatzes. Und wenn genau diese 20% dann wegbrechen, nicht weil sie schwach sind, sondern weil sie sich einfach weiterentwickeln wollen, dann blutest du. Dann blutest du kräftig. Und das sagt dir keiner. Und ein dritter Punkt. Und da würde ich dich gerne mal persönlich fragen, weil du sagtest, du bist ein Familienmensch. Und für einen Familienmenschen, nach meiner Definition, ist nichts, also wirklich nichts wichtiger als die Sicherheit der eigenen Familie. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du doch, dass du im Strukturvertrieb als Handelsvertreter keinen einzigen eigenen Kunden hast. Das heißt, alles, was du an Kunden gewinnst und aufbaust, gehört deinem Strukturvertrieb. Du kriegst nur einen Anteil an der Provision als Vergütung dafür, dass du den Kunden für den Vertrieb gewonnen hast. Was aber auch bedeutet, dass du als Führungskraft, als starker Vertriebler im Strukturvertrieb nicht nur eine Menge Geld verdienen kannst, sondern zumindest in den meisten Vertrieben auch eine ganze Menge Stornohaftung in der Luft liegen hast. Und wenn dir für den unwahrscheinlichen Fall, aber wenn dir mal was passieren sollte, und es ist ein realistisches Szenario, dass auch dir was passieren kann. Weil du sicherst ja nicht nur deine Kunden gegen Risiken ab, sondern du musst ja auch an deine eigenen Risiken denken. Kann ja sein, dass eine Erkrankung, ein Unfall oder sonst irgendwas dich wirklich tödlich erwischt. Dann erbt deine Familie die gesamte Stornohaftung, weil das ist nichts anderes als ein Kredit, und der Vertrieb erbt die ganzen Bestandsprovisionen und die Kunden. Und das ist, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich bin dran gesessen und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Aber das ist auch ein Thema, was niemand jemals im Vertrieb anspricht. Wie war es da bei dir? War dir das bewusst oder?
Gar nicht. Ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Für mich war, dadurch, dass ich sofort diese langfristige Vision hatte, ich werde das mit der Vika AG zusammen bis zur Rente so aufbauen. Ich wusste 30 Jahre, das ist so mein Plan. Ich war 25. Wenn ich das mit 55 an dem Punkt habe, habe ich nochmal 10 Jahre Zeit, das dann gut zu gestalten von 55 bis 65. Und dann muss das laufen, irgendwie mit einer Nachfolgeregelung. Oder ich habe aber nie jetzt in den Vertrag reingeschaut und geguckt, ist denn die vertragliche Gegebenheit da, das so zu gestalten? Blauäugigkeit natürlich auch meinerseits. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das verschwiegen wurde. Ganz im Gegenteil, es wurde einfach jetzt
nicht erwähnt.
Es wurde nicht erwähnt, ja. Ich habe es aber auch nicht hinterfragt. Dieser Stein kam erst ins Rollen, als ich die Antwort bekommen habe, hey, GmbH geht nicht, darfst du jetzt so nicht. Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt mich mit vertraglicher Ausgangssituation, rechtlicher Ausgangssituation. Bis dahin fahren das für mich böhmische Dörfer. Ich habe vorher noch nie von 84 HGB, 93 HGB, das sind so Dinge, die nicht unbedingt proaktiv kommuniziert werden.
Und aber wenn man, warum auch, ne? Das ist ja für den Vertrieb schädigend.
War für mich zu dem Zeitpunkt auch erstmal schick und fein, weil für mich stand ja, mein Plan war, also für mich war so, ich möchte ungern jemand sein, jetzt bin ich 2 Jahre in dem Unternehmen und 3 hier und nochmal, jetzt bewerbe ich mich um für einen Aufstieg nochmal. Das war nie mein, als ich bei Otto Bock gelandet war, weil ich auch diese Kommunikation hatte, hey, wenn du da keine goldenen Löffel klaust, dann gehst du dann in Rente. Das war für mich eigentlich mal so, wo ich gesagt habe, da ziehe ich durch. So, dann kam das Thema Selbstständigkeit, wo ich dann dachte, das machst du einmal richtig und dann machst du so, dass das bis zur Rente für dich passt. Ich habe das also nie in Frage gestellt, weil solange diese Grundkonstellation für mich gut gepasst hat, gab es auch keinen Grund, das in Frage zu stellen. Und dann kam dieser GmbH-Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt musst du dich mal, also hast du sträflich vernachlässigt, jetzt beschäftigst du dich mal damit, wie ist dein Handelsvertretervertrag aufgebaut, wie ist deine rechtliche Stellung, was passiert, wenn, einfach mal jeden Use Case durchgehen. Und als ich diese ganzen Use Cases durchgegangen bin, da ist mir das erste Mal echt schlecht geworden, einfach weil ich mich über mich geärgert habe, dass ich mich nicht vorher schon mal damit auseinandergesetzt habe. Da ist jetzt aber auch noch nicht sofort die Welt zusammengebrochen, weil für mich war eigentlich trotzdem noch heile Welt, weil ich immer noch so... Naja, okay, GmbH geht jetzt erstmal nicht, aber unter gewissen Voraussetzungen. Ne, dann habe ich wieder romantisiert. Ja. Habe ich geguckt, ach komm, du baust das für dich hin, du hast hier so einen guten Draht, du hast die größte oder zweitgrößte Struktur, du bringst so viel Partner, so viel Umsatz, so viel Stabilität. Du bist einer der Referenten auf jeder Veranstaltung. Mit dir wird auch gerne Werbung gemacht. Unter Corona haben wir im Internet Goldwebinare angeboten, weil wir waren einer der wenigen, die relativ früh schon mit Edelmetallen unterwegs waren. Wir waren einer der wenigen, die früh sehr digital unterwegs waren. Ich weiß noch, Corona, das erste Webinar, was ich gegeben hatte, da war Zoom noch auf 100 Teilnehmer begrenzt. Wir waren voll und da kamen Leute, die nicht mehr mit rein konnten. Bedeutet, ich hatte auch das Gefühl, dass ich auch ein Aushängeschild mit bin. Das wurde mir auch zurückgespiegelt von Partnern, von Kunden, von Leuten, die gesagt haben, so ein bisschen, ja, du bist doch so Mr. Vika, du bist doch das Gesicht, du bist doch einer der. Und so hat sich das für mich auch angefühlt. Warum? Da haben Dinge auch privat ineinander gegriffen, dass man sagen kann, meine oberste Führungskraft kenne ich aus der Schule. Wir sind zusammen bis zum Abitur. Der Vorstand hat irgendwann dich mit nach Hause eingeladen, zum Plätzchenbacken in der Weihnachtszeit. Du warst da in private Dinge mit involviert, was sich so weit gesteigert hat, dass er mich irgendwann gefragt hat, kannst du dir vorstellen, meinen Junggesellenabschied vorzubereiten? Kannst du dir vorstellen, Trauzeugen? Wir waren dann zwei Leute, die zusammen den Junggesellenabschied, meine obere Führungskraft und ich zusammen, Junggesellenabschied zusammen vorbereitet, als Trauzeuge. Wunderschöne Hochzeit. Also das, wirklich viele Dinge, die ich ganz, ganz toll und positiv in Erinnerung behalten werde, die aber vor allem mit dafür gesorgt haben, dass ich dachte, ach komm, das passt schon. Ey, wir sind auch privat. Ne, natürlich darf man privat und beruflich nicht verwechseln, alles schick und fein, aber wir waren privat so gut und beruflich so gut und so viele Vorzeichen waren so gut, dass ich dachte, boah, das regelt sich schon, da findest du schon einen Weg. Du hast eine gute Verhandlungsposition, das mit der GmbH besprechen wir nochmal. Das mit Partnern, Kunden, Nachfolgeregelung, was ist, wenn mir was passiert, das regeln wir nochmal. Und erst wenn man dann merkt, nee, das regelt sich nicht, weil da gibt es grundsätzliche juristische Hürden, die sich nicht aus dem Weg räumen lassen, dann kommt man an diesen Punkt zu überlegen, ist es wirklich das für die nächsten 30 Jahre?
Ja.
Oder muss ich von mir aus was verändern, weil es nicht zu dem passt, wo ich die nächsten 30 Jahre hin möchte?
Ja.
Vor allem mit meiner Frau, und da hast du vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen, für mich war irgendwann nicht mehr der wichtigste Punkt, sich um mich zu sorgen. Mit meiner Frau kam das erste Mal in eine Richtung, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe nicht nur Verantwortung für mich alleine. Meine Frau steht beruflich auf tollen eigenen Füßen, Lehrerin, verbeamtet, eine tolle Grundsituation, die wir haben. Heißt, da war eh schon relativ viel Sicherheitsgefüge. Heißt, wann schlägt es dann wirklich um? Beim ersten Kind, beim zweiten Kind. Da kommen diese Punkte, wo man überlegt, was ist, wenn? Wir haben uns einen großen Lebensstandard irgendwann zugelegt. Das Eigenheim, die ersten 1, 2, 3 Kapitalanlage, Immobilien. Also auch irgendwann Verpflichtungen aufgebaut, die man gerne aufbaut, wo man langfristig denkt, wo einem dann aber auch auffällt, Sekunde, dafür müssen aber auch die Einnahmen immer da sein. Auch in einer gewissen Höhe da sein, weil sonst blute nicht nur ich, sondern sonst blutet meine Familie.
Ja.
Da war für mich klar, das lässt sich irgendwann nicht mehr miteinander vereinbaren.
Ich hatte zwei Aussagen in diesem Podcast von zwei unterschiedlichen Männern, die treffend gesagt haben, warum Strukturvertrieb und Familie sich manchmal echt beißen kann. Der erste war Holger Jost, der, ich glaube, über 20 Jahre bei der Telis war oder so, das vielleicht sogar noch länger, das habe ich gar nicht in Erinnerung. Der hat gesagt, wenn Freiheit ein Wert ist, der dir wichtig ist, dann ist das mit Strukturvertrieb nicht vereinbar. Und der zweite, das war Dennis Dehne, der war erst vor einigen Wochen hier. Und der hat gesagt, was ihn zum Nachdenken gebracht hat, war, als seine Frau ihn gefragt hat, du sag mal, das, was du da gerade beruflich machst in deinem Strukturvertrieb, würdest du es deinem Kind empfehlen, dass er genau denselben Weg geht? So. Wenn du dir die Fragen mal auf diese Art und Weise stellst und dir mal bewusst machst, hey, wenn mir was passiert, meine Frau mit ihrem Lehrerinnengehalt, ist ja gut, wenn du Lehrerin bist und für die Lehrerverhältnisse ist ja okay. Aber wenn die jetzt plötzlich Millionen von Stornohaftung erbt und dann damit klarkommen muss, ganz ehrlich, das ist ein Risiko, das würde ich nicht tragen wollen.
Ja. Zwei tolle Podcast-Folgen, die ich beide kenne.
Ja.
Beide Kollegen kenne ich nicht persönlich, aber es fühlt sich so an, als würde ich sie kennen, weil viel die Geschichte verfolgt, weil man guckt drauf, warum geht denn Holger Joost nach so langer Zeit so erfolgreich aus so einem großen Strukturvertrieb raus? Bedeutet, ich bin dir, euch, den ganzen Kollegen sehr dankbar für das, was ihr tut, weil man dann für sich selber, gar nicht im Sinne von Beeinflussung, sondern einfach, dass man merkt, oh, da sind Punkte, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder die habe ich noch nicht gesehen, die habe ich noch nicht gelesen, die hat mir keiner gesagt. Also setze ich mich mal damit auseinander und kann danach für mich eine bessere Entscheidung treffen. Bin ich dort, wo ich bin, an der richtigen Stelle oder passt das aus gewissen Punkten, aus Gründen nicht zu mir? Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Eckdaten noch gar nicht kannte, war ich selber so unterwegs, dass ich gesagt habe, also meine Kinder dürfen sowieso machen, was sie möchten. Also ich werde sie immer unterstützen, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Die sollen unbedingt das machen, was sie selber machen möchten. Ich würde kein proaktiv reindrängen in das, was wir machen. Ich liebe das, was wir machen. Und ich würde auch immer jeden dafür begeistern. Ich würde aber keinen überreden, das zu machen. So, sollte aber beispielsweise mein Sohn, mein Ältester, diese Begeisterung teilen und würde zu mir sagen, Papa, ich will das auch machen. So war immer meine Idee, dass ich das bis zu meinem 55. Geburtstag so vorbereitet habe, dass ich weiß, okay, der ist dann 25 Jahre alt, so alt wie ich damals war. Vielleicht gebe ich ihm die Möglichkeit, wenn er das möchte und auf mich aktiv zukäme, dass ich ihm sagen kann, mega, komm mit rein, wir bereiten das vor, ich begleite dich die 10 Jahre und du kannst das alles übernehmen, wenn du es möchtest. Aber wenn du es nicht möchtest, habe ich auch eine gute Regelung, wie ich es die 10 Jahre regelt, dass dann Feierabend ist. Ich hatte vorher das Gefühl, hey, das müsste doch hier eigentlich gehen. Das müsste alles passen, problemlos, weil...
Hab ja ich aufgebaut.
Ganz genau, ganz genau. Und dann bin ich erst drüber gestolpert, dass mir aufgefallen ist, nein, es liegt nicht komplett in meiner Hand. Es liegt nicht in meiner Hand, alleine zu entscheiden, ist das gerade ein romantisches Luftschloss, was ich baue, oder ist das Realität? Und das hat mir einfach nicht mehr ausgereicht, dass ich gesehen habe, ich bin von anderen Leuten maßgeblich abhängig, ob die das gut finden oder nicht, ob die das wollen oder nicht, ob die meine Vorstellung teilen oder nicht. Und da musste ich mir die Frage stellen, was passiert, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Und dann war mir dieser Punkt nicht mehr ausreichend. Okay, wir verstehen uns privat gut, beruflich läuft alles gut, aber wenn die das nicht wollen, dann wollen die das nicht. Ja. Und die vertragliche Situation gibt es einfach her, dass sie sagen können, hü oder hot.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde super, super gerne vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer oder Zuhörer mal einen Kontrast darstellen. Denn wenn du jetzt ein Handelsvertreter mit einem Einzelunternehmen bist, wo du für das Unternehmen die ganzen Kunden gewinnst und dann diese Situation passiert, dass dir etwas passiert, dass deine Familie dann die Stornohaftung erbt, der Vertrieb aber die ganzen Kunden und Einnahmen erbt, dann steht dem entgegen das, was du in den meisten Strukturverträgen nicht tun darfst, nämlich die eigene GmbH. Und eine GmbH hat den Vorteil, praktischerweise, dass sie nicht sterben kann als juristische Person. Und wenn du dann als Geschäftsführer dieser GmbH versterben solltest, hat deine Familie natürlich trotzdem die Stornohaftung, respektive die GmbH hat die Stornohaftung. Aber dann hat die GmbH auch noch die ganzen Kunden und die ganzen Bestandseinnahmen. Und was dann als kluge Nachfolge passieren könnte, wenn du dich darauf vorbereitest, ist, dass deine Frau oder deine Kinder oder deine Hinterbliebenen, wie auch immer, nur einen klugen Geschäftsführer suchen, der den Bestand betreut und der dafür sorgt, dass das weiterläuft. Und dann hast du das Risiko nicht eliminiert, aber zumindest sehr, sehr weit runtergefahren. Das ist halt einer so der wichtigen Punkte, über die im Strukturvertrieb so gut wie keiner spricht, weshalb ich auch vorhin so gefragt habe, so hey, diese unternehmerische Unterstützung, die du angesprochen hast, das sind doch die Themen, die du eigentlich wissen solltest, wenn du deine Lebensplanung damit machst. Die meisten Vertriebe machen eine Umsatzplanung, aber keiner spricht mal über eine Lebensplanung und mal darüber, hey, passt dieses Modell, was ich hier gerade fahre, zu meinem Leben, zu dem, wo ich gerne hin möchte? Und viele Vertriebe haben ja auch, das höre ich ganz, ganz oft, bei uns gibt es ein Phase-Out-Modell und bei uns gibt es eine Übertragung, was weiß ich nicht, das ist eine Ablöse, wenn du in Rente gehst. Ja, okay, mag ja sein. Aber jetzt stell dir nur mal kurz vor, du bist jetzt 65, 67, vielleicht hast du bis 70 gearbeitet, keine Ahnung. Jetzt möchtest du in Rente gehen, verlässt dich auf diese vertraglichen Dinge, die dir zugesagt wurden, Phase-Out-Modell oder sonst irgendwas. Und der Vertrieb sagt einfach nein.
Genau.
Der sagt vorher eine Änderung in den Verträgen oder so, wie wir es vorhin bei den Karriereplänen hatten. Oder er sagt einfach, nein, machen wir nicht. Dann hast du natürlich die freie Wahl, dich rechtlich dagegen zu wehren und vor Gericht zu gehen und keine Ahnung was. Aber ist das der Ruhestand, den du dir vorstellst, mit deinem alten Vertrieb vor Gericht zu gehen, deiner letzten Ersparnisse, die du dir aufgebaut hast für dein Leben, dafür einzusetzen, Anwälte zu bezahlen, dein Recht durchzuringen?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass das ist, wo du dich drauf einstellen
Ich bin auch willst. Damals gar nicht bis zu diesem Punkt gedanklich gekommen, weil wir sind eigentlich da gelandet, okay, GmbH geht erstmal nicht, dann muss man vielleicht auch noch mit dazu sagen, vielleicht auch wichtig für alle da draußen, GmbH ist nicht gleich GmbH, dann ist auch wieder die Frage, wie ist sie aufgebaut? Ist es wirklich meine GmbH? Bin ich der Mehrteilseigner? Sind mehrere Leute mit drin? Wenn ja, wie sind die Anteile verteilt? Weil nachdem ich jetzt ausgestiegen bin aus dem Strukturvertrieb, ich immer wieder davon höre, dass mehrere Strukturvertriebe jetzt natürlich darüber nachdenken und sagen, okay, komm, wir bauen doch lieber wieder ein GmbH-Modell mit ein. Und da kann ich nur sagen, Augen auf bei der GmbH-Wahl. Da gibt es wirklich spannende Fallstricke, wieder zu gucken, gehört die GmbH dann wirklich mir? Gehören die Kundenbestände wirklich mir? Bin ich der Mehrteilseigner? Wenn ja, wie? Also vielleicht auch ein Tipp an jeden da draußen, der sich mit dem Thema GmbH, egal ob im Strukturvertrieb oder in der Maklerschaft beschäftigt, GmbH ist nicht einfach GmbH, sondern es gehört eine vernünftige Satzung, ein guter Geschäftsführervertrag dazu, wo wirklich viele Fallstricke mit drin sind, die, wenn man sie gut und richtig regelt, wunderbar funktionieren. Aber genau das ist es. Sich auch damit wirklich professionell auseinandersetzen und gucken, wie baue ich es einmal richtig, dass es zu mir die nächsten, so war meine Perspektive, die nächsten 30 Jahre passt. Und an dem Punkt bin ich total schnell gelangt, dass egal, was ich mache in diesem alten Konstrukt, ich nie auf diesen Nenner komme, dass ich komplett selbstbestimmt, komplett frei entscheiden kann, dass selbst wenn irgendwann eine GmbH gebaut werden würde, ich sie so bauen und gestalten kann, wie ich sie brauche für meine persönliche Planung, für mein, nennen wir es Exit-Modell, dass ich eine Vorstellung hatte, mit 55 will ich hier sein, mit 65 möchte ich da sein und dazwischen brauche ich den Spielraum zu entscheiden, gibt es eine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie, gibt es eine Nachfolgeregelung extern, verkaufe ich vielleicht meine GmbH, verkaufe ich vielleicht meinen Bestand. Gut, aus der alten Perspektive natürlich nicht mein Bestand, aber das war mal die Grundidee oder die romantische Idee, die ich hatte, wo ich gerne hin wollte. Und das wäre in dem alten Konstrukt so nicht möglich gewesen.
Weißt du, du hast gerade gesagt, GmbH ist nicht gleich GmbH. Und es gibt jetzt einige, die hier wahrscheinlich zuhören. Die sind in Strukturvertrieben, die fangen mit T an und hören mit S auf. Oder mit K und W oder so, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es Strukturvertriebe, in denen du dich ab einer bestimmten Position dazu qualifizierst, Anteile dieses Vertriebes zu kaufen. Hast du schon
mal
gehört?
Total romantische Idee, weil wir da auch mal es gab vorher schon mal einen Vertriebspartner, den wir in meinem Dunstkreis verloren haben. Der war nicht aus meinem Teambereich, aber der war eine Zeit lang bei mir mit im Büro ansässig. Der ist von unserem Strukturvertrieb in einen anderen Strukturvertrieb gewechselt, weil man dort Unternehmensanteile erwerben konnte. Ja. Ich glaube, es waren nachher, ich weiß nicht, 0%. Er sagte dann aber natürlich in seinem in seiner Romantisierung, ja, ist aber anders hier, weil ich bin jetzt Unternehmer. Ich bin jetzt Teil dieses Unternehmens. Ja, und da findet eine Rückvergütung statt. Und
auch das klingt so sexy, aber wenn du dir mal überlegst, du hast 0, irgendwas Prozent daran, dann hast du 50, 100 Gesellschafter, wo jeder irgendwas mitzuquatschen hat. Ja. Du kannst diese Anteile nicht frei verkaufen am Markt, sondern nur innerhalb dieses einen Unternehmens.
Korrekt.
Und
mit der Bewertung, die das Unternehmen
vorgibt, genau. Also du kannst da aktiv nichts wirklich mitentscheiden. Ja. Du kannst das Gefühl haben, dass da was dazugehört. Und das Allerschlimmste ist, wenn du Vermögenswerte hast, wenn du GmbH-Anteile hast, wenn du Firmenanteile hast und das Unternehmen gut läuft, dann solltest du diese Anteile ja irgendwie wirtschaftlich vorteilhaft einsetzen können. Zum Beispiel als Sicherheit bei einer Bank für eine Finanzierung oder für Unternehmensgründungen oder wie auch immer. Geht alles nicht. Wir haben das mal mit einem Partner, kann man jetzt sagen, haben wir das mal geprüft, haben wir prüfen lassen. Der hatte Anteile an so einem Unternehmen. Er ist mal zur Bank, wollte sich finanzieren lassen. Überspitzt gesagt, die Bank hat ihn ausgelacht. Was soll man damit machen? Also wenn da irgendwas schief geht, du hast ja nicht mal einen Hauch von Recht zu entscheiden, wie das hier weitergeht.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen Romantisierung, da sind wir wieder bei dem Wort.
Ja, man landet am Ende bei dieser Bubble, einen anderen Begriff, den man kennt. Ich glaube, in dem Moment, wo sich jemand entscheidet, in den Bereich Finanzen und Versicherung reinzugehen, betritt man schon mal eine Bubble. Das merkt auch jeder dann, wenn man nämlich das erste Mal versucht, Kunden zu gewinnen.
Ja.
Fand ich damals überhaupt nicht schlimm. Ich fand es eine positive Herausforderung, weil ich wusste, Als ich mich mit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, wie wichtig für mich privat als Kunde das Thema Finanzen und Versicherung ist. Wenn ich mich nicht drum kümmere, entweder kümmert sich jemand anderes, was nicht gut ist, oder es kümmert sich gar keiner, was das Schlimmste wäre. Also war für mich klar, es ist aber erstmal eine Überzeugungsarbeit. Jemanden über die Brücke bringen, irgendwie diesen Bezugspunkt herzustellen. Kümmere dich um deine eigenen Finanzen, kümmere dich um deine finanzielle Bildung, dass du, wenn du mit mir oder mit jemand anderen an einem Tisch sitzt, wirklich auf Augenhöhe ein Stück weit mitreden kannst und weißt, worüber wir da reden. Ja? Und mein Anspruch war immer, wenn ein Gegenüber da sitzt und ich das Gefühl habe, der ist noch nicht da, kommt vielleicht ein bisschen der Gutmensch in mir durch, aber den wollte ich gern dahin bringen, dass er eben nachher nicht irgendwas einfach unterschrieben hat, sondern weiß, warum, wofür, was ist das Problem dahinter und warum ist das die Lösung? In welchem Fall greift das, in welchem greift es nicht? Ja? Warum macht es Sinn, nicht immer auf ein Versicherungsprodukt zu gehen, sondern sich ganz genau auseinanderzusetzen, wann ist es eher ein Finanzanlageprodukt? Wann macht es Sinn, Edelmetalle dazuzunehmen? Und meiner Meinung nach macht es Sinn. Wann entwickelt es sich dahin zu sagen, boah, die Immobilie könnte der bessere Baustein sein, weil ich gewisse Dinge schon geregelt habe und wenn ich den nächsten Schritt gehen möchte, die Immobilie das vielleicht hervorragend ergänzt. Mhm. Und da wollte ich gerne auch meine Mandanten im Laufe der Jahre dahin bringen, dass sie das selber sehen und begreifen. Und das ist das Schöne, man nimmt sie sozusagen ein bisschen mit rein in diese Bubble, in diesen Kosmos, in dem man beruflich, vertrieblich voll mit drin ist. Und irgendwann trifft man immer mal wieder auf die reale Welt da draußen. Und das ist so ein Beispiel, was du gerade gebracht hast, wo du zu einer Bank gehst wegen einer Finanzierung und du total romantisiert aufgeladen unterwegs bist, weil du denkst, geil, mein Unternehmen hat auch einen gewissen Wert. Und die gucken dich an und schütteln irgendwie mit dem Kopf, weil die denken, was ist mit dem nicht in Ordnung? Also warum hat der so eine Vorstellung? Wenn du lange genug in diesem Kosmos drin bist, bist du Teil dieser Bubble und teilst irgendwann eine andere Wahrnehmung. Bedeutet für mich, war immer völlig klar, ich bin freier, unabhängiger Makler, da war gar nichts dran zu rütteln. Ich bin ein frei bestimmter Mensch, ich bin selbstständig, ich habe mein Unternehmen. Also da bauen sich ein paar Glaubenssätze auf, die ja auch in gewissen Teilen stimmen. Aber wenn ich irgendwann draußen mit der realen Welt konfrontiert werde, es plötzlich doch den Unterschied macht, bin ich 84 HGB oder bin ich 93 HGB? Ist es wirklich mein eigenes Unternehmen? Kann ich entscheiden, dass ich von Einzelunternehmer auf GmbH umstelle oder kann das jemand anderes für mich entscheiden? Ja. Und das sind, glaube ich, diese Dinge, wo ich nach 10 Jahren Strukturvertrieb immer mehr auf Realität draußen gestoßen bin und gemerkt habe, hey, da sind so ein paar Stolpersteine. Das war für mich nicht schlimm, weil ich dachte, ja komm, die kannst du aus dem Weg räumen. Dann sprichst du mal mit den Leuten, die das entscheiden. Das kriegst du schon aus dem Weg geräumt. Und irgendwann war klar, nichts, also vielleicht theoretisch denkbar, aber nicht selbstbestimmt. Ich kann nicht selber vorgeben, dass es geändert wird. Und da ist dann für mich so ein bisschen diese Fassade gebröckelt, dass vielleicht auch das hohe Einkommen, was man zu dem Zeitpunkt generiert hat, irgendwann nicht mehr für alles entschädigt hat, weil mir klar war, Sekunde, bis jetzt hatte ich das Gefühl, dieses hohe Einkommen, ich kann immer selber sicherstellen, ob es da sein wird oder nicht, weil es eben von mir entschieden wird, ob ich betreue, wie ich betreue, was ich mache. Und da kam zum ersten Mal der Gedanke, Mist, ich kann das nicht die nächsten 30 Jahre sicherstellen, dass es genauso laufen wird, wie ich es mir vorstelle. Ja.
Also die geilste Aussage in Bezug auf diese Romantisierung, die ich mal gehört habe, ist so, was hättest du lieber? 1% von Apple oder 100% vom Tante-Emma-Laden.
Ja.
So, was grundsätzlich erstmal ein geiles Bild ist.
Ja. Ne?
Aber als Vertriebspartner, der sich vielleicht noch nie mit GmbH, mit Geschäftsführungen auseinandergesetzt hat, checkst du gar nicht, dass dieses 1% am freien Markt draußen gar keinen Wert hat.
Ja.
Und es wird dir einfach auch nicht beigebracht. Und das, was du vorhin noch gesagt hast, also das ist irgendwo auch mitunter der Grund, warum wir diese ganzen Podcasts machen, warum wir die School aufgemacht haben, warum wir dieses Community-Building machen. Einfach, damit du als Zuschauer und Zuhörer dir Impulse holen kannst, über die du vielleicht selber nicht nachdenkst und die dir vielleicht selber keiner sagt. Weil du hörst es selbst von Marcel, ne? der hat ja jetzt einen Weg, der nicht nur schlecht war, sondern ganz im Gegenteil, du warst ja Trauzeuge bei der Geschäftsführung, du hast Wochenenden mit deinen Freunden da geplant und du hattest auch gute Einnahmen und gute Zeiten, aber letztlich gab es ja doch irgendwas, was dich in letzter Konsequenz dann dazu bewegt hat zu sagen, okay, da sind zu viele Nachteile, kann ich nicht mehr drüber hinwegsehen. Kannst du dich noch an den Punkt erinnern, wo du gesagt hast, okay, das reicht mir jetzt hier?
Ja, das weiß ich noch. Das war in meinem letzten Jahr 2023, gleich um den Jahreswechsel rum. Da gab es zum Jahreswechsel Man kennt dieses System mit Karriereplänen. In den Karriereplänen steht drin, was muss jemand erfüllen, um die nächste Stufe zu erreichen. Bedeutet, das gilt ja für einen selber. Wann ist meine eigene Beförderung auf eine nächste Stufe? Und das hat man ja auch im Überblick für alle seine Partner. Man fördert die Partner, man bringt Partner auf gewisse Stufen. Ich fand den Karriereplan deswegen toll, weil für den persönlichen Aufstieg wichtig war, Partner zu entwickeln, Partner in gewisse Stufen zu bringen. Heißt, es war nicht nur irgendwie an Umsatz gekoppelt und mach mehr Umsatz, dann kommst du hoch, sondern irgendwann ging es auch darum, hey, einen zweiten, einen dritten, einen vierten Partner gut aufzubauen, gut auszubilden, gut zu entwickeln, dass die in eine gewisse Stufe reinkommen, damit du weiterkommst. Mhm. Das war für mich super attraktiv, dass ich das Gefühl hatte, keine Ego-Schiene, sondern es geht wirklich um das große Ganze. So, jetzt sind ja aber da trotzdem Kriterien festgelegt. Ich muss einen Punkt erfüllen, dann komme ich weiter. Und meiner Erfahrung nach ist es dann so, irgendjemand entscheidet, sind diese Kriterien erfüllt oder nicht. Und man denkt, hey, die stehen doch ziemlich klar und ziemlich scharf da drinne, aber da sitzt jemand anderes, das bin nicht ich, sitzt da und drückt auf den Knopf und sagt, ja, passt oder passt nicht. Und solange das sehr haarscharf eingehalten wird, würde ich sagen, dann ist es auch ein gutes und ein faires System, weil es gilt für jeden das Gleiche. Und da hatte ich das zweite Mal innerhalb der letzten zwei Jahre das Gefühl, ey, Sekunde, da findet gerade eine Beförderung statt. Ne, es war gang und gäbe, man prüft mal kurz so ein bisschen die Zahlen, die Gegebenheiten, da gab es zeitliche Abläufe, wo, hey, da passt was nicht zusammen. Ne? Und dann war völlig klar, wenn was nicht zusammenpasst, gibt man den Hinweis nach oben, hey, guck da mal bitte drauf. Da, ne, Fehlanreiz geht vielleicht in eine falsche Richtung. Da hängen vielleicht auch Haftungsfragen mit dran. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte 2022 einen Fall, wo ich darauf hingewiesen habe, gesagt habe, guckt euch die Beförderung an, da passt was nicht. Ne? Und ich das Gefühl hatte, dass da meiner Erfahrung nach ein Auge zugedrückt wurde, weil gesagt wurde, Mensch, denk an das große Ganze, das geht aber in die richtige Richtung und so. Dann wurde das durchgewunken. Dachte ich erstmal, na komm, das passt. Das hatte ich Anfang 2023 nochmal, wo es dann das erste Mal aber auch sozusagen für mich selber konkrete finanzielle Folgen auch hatte, wo ich dann darauf hingewiesen habe, gesagt habe, guckt euch das an, das ist ein Jahr vorher schon mal passiert, passiert jetzt hier wieder. Wenn wir da irgendwie zu viele Leitplanken auseinanderbiegen, glaube ich, ist das irgendwann ein Fehlanreiz. Das falsche Signal auch an die Leute, vielleicht auch wie mit Kunden umgegangen wird. Also konkretes Beispiel, wenn man vielleicht zum Schluss noch ein bisschen Umsatz brauchte, um über diese Beförderung drüber zu kommen, in einem 6-Monats-Zeit, ja, dann wurde halt noch ein bisschen Umsatz geschrieben. Ich möchte niemandem was Böses unterstellen, aber da waren Sachen dazwischen, wo ich das Gefühl hatte, ist das wirklich gerade das Beste für den Kunden? Wurde das sauber, ordentlich, gut beraten, mit einer richtigen Dokumentation? Und das ist ein Bereich, wo ich nicht bereit bin, ein Auge zuzudrücken. Das war mir immer das Wichtigste, dass das sauber, korrekt, haftungssicher für alle Seiten. Da sind Sachen passiert, wo ich einfach, das habe ich offen kommuniziert, auch an die Vorstände, auch an meine Führungskraft, wo ich gesagt habe, da stehe ich nicht hinter, das ist was, das kann ich nicht mitgehen, das will ich nicht mitgehen. Dann wurde es umgedreht und gesagt, naja, du bist ja finanziell davon betroffen. Ne? Du kommst doch jetzt gerade, weil es sozusagen an dein Portemonnaie dran ging. Und ja, hatte konkreten finanziellen Einfluss auf mich, dass ich auch diesen Punkt mit zu bedenken geben musste und habe gesagt, Leute, wenn ihr da gerade Sachen auseinanderbiegt, wo ich von der Wertekultur nicht hinterstehe und das auch noch in mein Portemonnaie reingreift, dann muss ich mich ernsthaft damit auseinandersetzen, A, ob ich hier bleibe, ob ich in der Selbstständigkeit bleibe oder ob ich irgendwann sage, naja, wenn ich vielleicht nicht mehr sechsstellig, sondern hoch fünfstellig verdiene im Angestelltenverhältnis, seid mir nicht böse, dann muss ich mir die ganze Arbeit, den ganzen Stress, die Fahrerei, die Wochenenden, das Haftungsrisiko, alles, was stornotechnisch auch dahinter steht, das muss ich mir nicht aufbürden, wenn ich nachher plus minus genauso dastehe, als wenn ich in einem guten Angestelltenverhältnis bin. Das habe ich damit auf den Weg gegeben, wurde dann offensichtlich irgendwie mehr so als, weiß ich nicht, so als Drohung oder Erpressung wahrgenommen, so nach dem Motto, wenn jetzt hier meine Beförderung nicht auch durchgeht oder so. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, da kam so ein Stein ins Rollen, wo ich gemerkt habe, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen versucht, irgendwie dem Vorstand und meiner Führungskraft zu sagen, hey, ihr begebt euch gerade auf den Weg, dem bin ich nicht bereit mitzugehen. Das habe ich ein Jahr vorher vorsichtig ausformuliert. Dann dachte ich, gut, Botschaft ist angekommen. Die sehen ja auch einen Mehrwert in mir. Dann ist ein Jahr später dasselbe passiert. Und ich habe ganz klar einen Videocall gehabt, wo ich dachte, du bringst das jetzt gut auf den Punkt. Dann werden die beiden Vorstände nicken. Und dann wird deine Führungskraft nicken und wird sagen, ja gut, ne, ob du mit einem Recht hast, wissen wir nicht, aber da müssen wir jetzt mal drauf achten. Und das ist komplett ausgeblieben. Also Es wurde laut, es wurde emotional, das ist in eine Richtung gegangen, wo ich wirklich aus einem Call rausgehen musste und sagen musste, okay, dann werde ich mich jetzt mit Alternativen auseinandersetzen und werde gucken, ob ich hier bleibe oder ob ich in ein Angestelltenverhältnis, also das aufgebe, was ich mir eigentlich über 10, 12 Jahre mit euch zusammen aufgebaut habe. Ich war gerade erst dein Trauzeuge, war mit dir Junggesellenabschied unterwegs und jetzt sitzen wir, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen war, ein halbes, dreiviertel Jahr würde ich jetzt schätzen, sitze ich hier in einem Videocall und sage dir, ey, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, ob ich das Unternehmen verlasse, zurück ins Angestelltenverhältnis gehe, weil, und das Argument brustig bringen, es geht mir um die Sicherheit meiner Familie. Das habe ich ganz klar gesagt. Mir geht es gerade nur darum, kann ich finanziell alles für meine Kinder so gewährleisten? Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, wenn das willkürlich so ein bisschen auseinander geht und wenn das auf den Weg drauf geht, den ich nicht bereit bin mitzugehen, da muss ich konsequenterweise da raus. Hm. Das war Januar 23. Das war so das erste Mal, wo wirklich, bis dahin war so noch die Romantisierung, da war noch so, kann ich weglächeln. Ja. Das, und da war klar, pff, hier geht gerade was, irgendwie bricht hier gerade was auseinander. Da war noch nicht klar, dass ich gehen werde, aber da war klar, okay, hier ist ein Bruch drin, da weiß ich nicht, ob der geheilt werden kann.
Für mich klingt das, ehrlich gesagt, als würdest du dich da zum ersten Mal so richtig, oder als hättest du dich da zum ersten Mal so richtig unfair behandelt gefühlt.
Ja.
So, und Fairness ist ja irgendwo ein wichtiger Punkt, weil du kannst ja ganz, ganz vieles über dich hinweggehen lassen, romantisieren, dir das Ganze schönreden, aber ab dem Punkt, wo es wirklich radikal unfair wird,
ja,
da wehrt sich auch irgendwas in dir dagegen, genau, das zu akzeptieren. Und du bist ja gerade ein Mensch, der, du hast ja schon gesagt, du legst sehr viel Wert auf Fairness, darauf, dass die Kunden auch gut gestellt sind, dass alles passt, dass alles gut läuft. Und wenn Fairness ein Wert in dir ist und du tatsächlich dann in die Bedrängnis geführt wirst, dass etwas offensichtlich Unfaires passiert und du das ansprichst und das einfach abgeschmettert wird, da hätte ich mich verarscht gefühlt, muss ich ehrlich sagen.
War auch so, ich bin dann fast wieder romantisch, also auch wenn es laut und emotional wurde, kam dann hinten raus so, ja, schick uns das mal per E-Mail, stell das mal alles zusammen, so, zeig uns das nochmal. Dann habe ich mir echt viel Mühe auch gegeben, ne, das konkret auseinanderzuarbeiten, mit langen E-Mails belegt und nochmal hingeschickt. Dann kam ein, ja, wir gucken uns das nochmal an und dann melden wir uns nochmal.
Dann kam halt nicht, ne?
Genau, ja. Oder dann kam nochmal, ja, wir konnten da jetzt nichts feststellen. Und da waren ein paar Sachen, die waren leider so offensichtlich und gingen so in eine falsche Richtung, dass ich mir da gewünscht hätte, auch zum Schutz der Leute, die davon betroffen waren, dass man da sagt, okay, hier machen wir jetzt mal eine klare Kante, da ist eine Grenze erreicht, ne, man kann Dinge zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad biegen, aber wenn man sie zu weit biegt, bricht das auch irgendwann.
Gerade wenn es um das Thema zu weit gehen geht, ich hab jetzt mal ein paar spannende Fragen, die auch ein bisschen spicy sind. Ich habe ein paar Insights, weil es einfach nicht vermeidbar war, ihr werdet gleich mitbekommen, was ich meine. Aber fangen wir mal nochmal ganz leicht an. Also um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, du hast ja das Angestelltentum verlassen, weil du mehr Freiheit wolltest, ja, weil du mehr Sicherheit für deine Familie wolltest, weil du irgendwas erreichen wolltest. Und nach allem, was du mir gerade erzählt hast, klang das für mich so, als hättest du mit dieser Selbstständigkeit im Strukturvertrieb so eine Art Mischung aus Angestelltentum, aus den Nachteilen des Angestelltentums, sprich ein Vertragsverhältnis, Führungskräfte, du musst dich dem Willen beugen, du ja, musst dich einfach an das Unternehmen anpassen. Mhm. Gleichzeitig aber auch alle Nachteile der Selbstständigkeit. Du musst dich selbst versichern, du musst dein eigenes Geld verdienen, du musst deine Steuerrücklagen zusammenpacken, du hast keinen Urlaub, du hast keine Krankenversicherung, die für dich übernommen wird. Also das klingt für mich, als hättest du so die Nachteilwelten beide zusammengeworfen und dir das irgendwie als romantische Realität zugeredet.
Ja.
Trifft das zu? So?
Ja, trifft das eigentlich ganz gut. Also vorher redet man sich einfach viele Sachen schön, weil sie, es ist ja auch nett, wenn was anders ist. Es war anders als im Angestelltenverhältnis. Es war gefühlt selbstbestimmter. Es ist ja dann auch dieses Wording, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig, ja, es ist meine Firma, meine Marke. Da merkt man, nee, es ist nicht ganz meine Firma, es ist nicht ganz meine Marke.
Bist du wirklich selbstständig, wenn du zu Seminaren fahren musst, wo du Vorträge halten musst, wo du die Gebühr dafür selbst bezahlen musst?
Ja. So. Ich glaube, das ist ein spannender Punkt einfach in allen Strukturvertrieben, weil jeder Strukturvertrieb wird sich zu Recht dagegen wehren und wird sagen, Sekunde, das ist keine Pflicht. Das ist kein Muss. Ja?
Wir zwingen
niemanden. Und dann gibt es aber so Punkte, wo manchmal ist es auch nicht niedergeschrieben, sondern wo im Gespräch gesagt wird, das weiß ich noch, oder meiner Erfahrung nach war es dann sozusagen, ja, für die nächste Beförderung ist aber auch wichtig, dass man an allen Seminaren teilgenommen hat. Ne? Oder für die nächste Beförderung ist auch wichtig, dass man sich damit einbringt. Ne? Ich will nicht sagen, dass da ein Zwang und eine Pflicht aufgebaut wird. Das Thema Scheinselbstständigkeit, glaube ich, ist echt ein gefährliches. Also für manche Strukturvertriebe weiß ich nicht, ob sie absichtlich da eine Gratwanderung machen oder ob es, ne, möchte ich auch niemandem unterstellen, aber da sind ein paar Punkte, wenn man drüber stolpert. In der eigenen Wahrnehmung kann es so ankommen, ja, eigentlich bin ich dazu verpflichtet, das und das zu machen, weil wenn ich es nicht mache, ergeben sich Nachteile für mich.
Weißt du, vertraglich steht das nirgends drin. Da steht nicht drin, du musst das tun. Ja. Aber es baut sich ja irgendwo eine Art sozialer Druck auf, wo du auch du hast ja auch einen gewissen Respekt vor deinen Führungskräften und möchtest dich auch irgendwo beweisen.
Ja.
Und die krasseste Story, die ich hierzu gehört habe, also einige hier im Podcast gewesen, aber eine war, in einem Strukturvertrieb, den möchte ich jetzt nicht nennen, aber da gibt es immer eine Montagsausbildung, wo vertrieblich ausgebildet wird, und dann gibt es eine Samstagsausbildung, wo fachlich ausgebildet wird. Samstags darfst du mal fehlen, ist okay, aber wenn du montags fehlst, Gnade dir Gott. Das war so der Vibe in diesem Vertrieb. Und dann hatte ein Partner irgendwie einen Vortrag oder eine Ausbildung oder ich weiß gar nicht, an das genaue Szenario erinnere ich mich gar nicht mehr. Jedenfalls ist er nicht zur Montagsausbildung erschienen, weil er seinen Vater im Krankenhaus besucht hat. Die Führungskraft hat ihn angerufen und am Telefon zur Sau gemacht. Hast du deine Ziele schon erreicht? Bist du finanziell frei? Ja, hast du nicht vor, an deinem Leben, an deinem Unternehmen zu arbeiten? Wie kannst du dir das rausnehmen, montags zu fehlen? Und das ist dann so eine Sache, wo ich mir so denke, jetzt warte mal. Du besuchst ein Familienmitglied im Krankenhaus und dann scheißt dich irgendein Strucki zusammen, weil du zu einer Montagsausbildung nicht gekommen bist. Was soll denn der Scheiß, Alter?
Ich habe das in anderen Nuancen kennengelernt. Das Spannende war ja eben, ich hatte mein Büro in Göttingen, wo ich natürlich für mich entscheiden konnte, wie führe ich dieses Büro. Und dann wurden mir immer Dinge ans Herz gelegt, die ich einfach anders gesehen und dann auch anders gemacht habe. Wo ich aber wusste, hier in Kassel, ganz klare Marschrichtung, wenn jemand zu spät zum Telefonblock, zu spät zum Meeting kommt, dann gab es wirklich eine Strafe. Und Strafe wirklich im Sinne von entweder finanziell oder ab dem zweiten Mal gab es eine klare Vorgabe, dann musste derjenige Frühstück holen für das ganze Büro. Das klingt dann auch erstmal wieder romantisch. Na, ist doch nett, ne? Positiv, wir frühstücken alle zusammen. Aber mit einer klaren Vorgabe, was eingekauft wurde. Und der Einkauf war dann eben nicht irgendwie mal mit 10, 15, 20 Euro, sondern dann ging das wirklich in den Schmerzbereich rein. 50 bis 100 Euro, weil frischer Lachs. Und da kamen so ein paar Sachen zusammen. Bei Leuten, die vielleicht finanziell noch gar nicht so weit waren. Ja, dann kam eben irgendwann der Punkt mit dazu, dadurch, dass die Bürokosten beim Büroleiter selber alleine hängen geblieben sind, kam dann irgendwann der Hinweis, naja, ihr müsst eure nebenberuflichen Vertriebspartner relativ früh und schnell in Untermietverträge mit reinbringen.
Bürokostenzuschuss.
Das war das erste Mal, wo ich echt, da sind wir so aneinander geraten, weil ich da so weit von entfernt war und das so anders gesehen habe. Nicht nur von der Art der Kommunikation, sondern auch von der Idee, die dahinter steckte, muss man so wissen. Der Untermietvertrag, der einem dann angeboten, Mensch, hier übernimmt doch das Textwerk, da stand dann beispielsweise mit drin, hat eine Mindestlaufzeit von einem Jahr, kann nicht vorzeitig gekündigt werden. Und jetzt reden wir über nebenberufliche Vertriebspartner, die vielleicht in ihrer eigenen Vorstellung sagen, naja, ich würde gerne mal mit reinschnuppern, 4, 6, 8 Wochen, gucken, wohin die Reise geht. Und dann wurden die relativ schnell innerhalb dieser 4, 6, 8 Wochen in einen Untermietvertrag reingebracht mit einem Wording, naja, wenn das nachher doch nicht passt, dann können wir ja mal sprechen, dann kriegen wir das schon irgendwie gelöst und geregelt. Und es gab auch Fälle, da wurde es gelöst und geregelt. Es gab aber auch Fälle, da wurde das nicht gelöst, da wurde das nicht geregelt. Und dann gucke ich selber in plötzlich eine Kununu-Bewertung rein, zu dem Zeitpunkt, wo ich in dem Unternehmen war, wo mir wichtig war, dass die Vika AG bei Kununu gut dasteht, weil das auch auf mich zurückfällt. Und dann schreibt dann ein Vertriebspartner, ein ehemaliger Vertriebspartner eine Bewertung, dass ihm in Anführungsstrichen nicht nur dieser Untermietvertrag, er sagte das mit seinen Worten, untergejubelt, nicht so richtig erklärt wurde, sondern er dann eben nicht aus diesem ein Jahr rausgelassen wurde. Noch viel schlimmer, dann sogar mit Inkasso, mit allem drum und dran, dieses Geld für ein Jahr eingetrieben wurde, obwohl der, ich weiß es nicht, 4, 6, 8, 12 Wochen dabei war und gemerkt hat, ist halt nicht meins. Und da war für mich irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, das ist zwar ein anderes Büro, eine Sache ist in Kassel passiert, eine ist Hannover passiert, jetzt könnte ich sagen, ja, ist ja nicht mein Büro, meins ist ja Göttingen. Ja, aber die Welt draußen guckt da gar nicht so drauf. Die sagen nicht, na, das ist ja in Kassel passiert, das ist eine andere Struktur. Nee. Oder das ist in Hannover passiert, das ist ein anderer Teambereich. Sondern die gucken bei Kununu rein und sagen, Vika AG. Und plötzlich habe ich in Göttingen Gespräche, wo Leute mich fragen, ja, arbeitest du denn auch mit diesen dubiosen Methoden? Dann wehre ich mich natürlich erstmal, sag, Sekunde mal, dubios ist ja sowieso gar nichts und auch bei den anderen nicht. Guck mal, das ist ein ordentlicher Untermietvertrag und wenn derjenige den unterschrieben hat, naja, Verträge muss man auch einhalten. Da komme ich plötzlich in eine Rechtfertigungsschiene rein, wo ich merke, erstmal muss ich die Handlung anderer rechtfertigen und dann auch noch Praktiken, die ich so in Göttingen gar nicht umsetze, weil ich sie für grundfalsch halte. Ich habe in Göttingen dann irgendwann gesagt, okay, wir haben einen Karriereplan, wo man auch sieht, ist jemand auf einer 1-2-Euro-Stufe, dass der ein bisschen was nebenberuflich dazu verdient, oder ist der auf einer 6-7-8-Euro-Stufe selbstständig, hat Gewerbe angemeldet, ja, verdient vielleicht 1.000-3.000 Euro im Monat, wo ich sagen kann, hey, ich finde es sinnvoll. Warum? Du hast einen festen Platz im Büro, du hast einen festen Schreibtisch, festen Arbeitsplatz, du kriegst IT, Infrastruktur, alles zur Verfügung gestellt. Ich selber habe hier eine Auszubildende, ich habe einen Werkstudenten, ich habe einen Assistenten, die sind bei mir angestellt, die stelle ich dir zur Verfügung. Ja? Mhm. Dann habe ich etwas, einen realen Gegenwert, derjenige hat ein festes Büro, feste Möglichkeiten, er sieht auch, welche Kosten dahinter stecken, die ich sozusagen zu dem Zeitpunkt trage. Und dann frage ich denjenigen, kannst du dir vorstellen, einen Untermietvertrag mit 100 Euro, dich damit dran zu beteiligen, unternehmerisch damit reinzugehen? Fand ich eine bessere Gratwanderung. Ne? Ob ganz richtig, kann man auch heute noch in Frage stellen. Weil man könnte auch sagen, warum trage ich es nicht komplett? Weil ich sage, ich bin der Unternehmer, so will ich es aufbauen. Aber das möchte ich auch keinem vorschreiben, wie er das für sich
macht. Aber das Spannende ist ja, dass so habe ich es auch in dem Strukturvertrieb, in dem ich war, kennengelernt, dass hier halt gesagt wird, ja, du bist doch Unternehmer und als Unternehmer musst du in dein Unternehmen investieren. Wenn du Werbemittel kaufen willst, musst du die selbst kaufen. Wenn du ein Büro haben willst, musst du dich mit einem Bürokostenzuschuss beteiligen. Wenn du auf Veranstaltungen gehen willst, musst du die bezahlen. Auch wenn es im eigenen Unternehmen, im eigenen Strukturvertrieb stattfindet. Ja. Und das Paradoxe ist, wenn du mal so ein bisschen aus Vogelperspektive drauf guckst, machst du dir mal bewusst, jetzt, ich leiste die ganze Arbeit, ich hole die ganzen Kunden ran. Ich mache die Beratung, ich hole die Partner ran, ich mache die Ausbildung, ich mache den Service. Ich gebe Provision nach oben ab und in vielen Vertrieben nicht mal wenig, also 50%, 2/3 der Provision nach oben abgeben. Und dann muss ich mir noch die Werbemittel für dieses Unternehmen selbst einkaufen. Also das wird dann schon mit einem Beigeschmack.
Das ist ja auch die Frage vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Wenn Werbemittel, das ist ja ein weiter Begriff, wenn da der Kundenordner mit bei ist, wo man sagt, der Kundenordner kostet 8 Euro, wenn du ihn kaufst. Und bitte, es wird genau dieser Ordner gekauft. Also natürlich kein Zwang, aber es wäre schon schön, weil es machen alle. Das kann man so machen, man muss es nicht so machen.
Aber dafür wirst du ja weiterempfohlen, weil der Kunde hat ja seinen Ordner in seinem Regal stehen und wenn ihr zu Besuch hat, dann wird es ja gefragt und das ist ja Werb.
Ja, und überleg, wie viel Geld du mit dem einen Kunden verdienst, dann sind die 8 Euro ein gutes Investment. Also wir landen nachher immer bei dieser Romantisierung. Ich glaube, wenn man das System 100% mitträgt und wenn das System entsprechend viel zurückgibt, dann steht man damit hinter und sagt, na komm, in der Gesamtrechnung geht das wieder auf. Und das war bei mir der Punkt, dass die Gesamtrechnung irgendwann nicht gepasst hat, dass so viele Punkte zurückkamen, wo ich gemerkt habe, das passt nicht. Und wenn dann, das klingt jetzt lächerlich, aber wenn dann der Kundenordner für 8 Euro oben drauf kommt, dann kommt man genau dahin, wo du gerade bist, wo man sagt, Sekunde, wenn ich das schon alles mache, das jetzt auch noch mache, wo ist denn eigentlich der Support? Also wo ist der Support, den ich vorher hatte? Ja? Wenn es vorher noch eine gute IHK-Ausbildung gegeben hat, deutschlandweit, weil eine Kooperation mit, ich glaube, Going Public, also Sachen zur Verfügung gestellt wurden, das war plötzlich nicht mehr da. Das ist ja dann der eine Teil, sondern dann kommt die Frage, Mensch, du hast das auch immer gut gemacht, kannst du dir vorstellen, deutschlandweit die Ausbildung aller Partner zu übernehmen?
Ja.
Da war das für mich völlig klar, dass ich sofort sage, hey, mache ich gerne. Weil erstens, ich kenne alle, ich habe die Verbindung, ich sehe die sowieso jedes zweite, dritte Wochenende auf den ganzen Meetings, Seminaren. Ich biete das gerne an. Mir ist gar nicht die Idee in den Kopf gekommen, zu fragen, hey, was kriege ich denn dafür? Bedeutet, ohne jetzt irgendeine weitere Gegenleistung, habe ich dann freiwillig für alle Partner deutschlandweit angeboten, dass die zu mir in die 34D und 34F Ausbildungsvorbereitung kommen können. Also durchzusprechen, wie bereitet man sich gut auf eine schriftliche Prüfung vor? Wie bereitet man sich gut auf eine mündliche Prüfung vor, die mündliche Prüfung auch durchzuspielen. Das habe ich alles, glaube ich, die letzten 2 Jahre dann gemacht, ohne etwas dafür zu verlangen, weil ich das Gefühl hatte, hey, da kann ich auch wieder was zurückgeben, wo die auch sehen und spüren, das ist ein Geben und Nehmen, das ist ein Miteinander. Früher habe ich von anderen viel bekommen, jetzt gebe ich an andere viel zurück. Das hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie dann mehr honoriert wird und sich dann mehr entwickelt bei dem Punkt, wo man sagt, hey, hier passt aber was im System gerade nicht. Und wenn man dann merkt, dass man selber viel reingibt und aber gefühlt immer weniger zurückbekommt und immer weniger auch Gesprächs- und Kompromissbereitschaft da ist, dann passt dieses Korsett irgendwann nicht mehr.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.